Marty! Du musst mit mir zurückkommen!
Wohin?
Zurück in die Zukunft!
Doc, wir sollten noch ein Stück zurücksetzen. Auf der Straße schaffen wir sonst nie die 140.
Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.
Sind wir zurück? Sind wir tatsächlich zurück? Marky, sind wir zurück?
Yeah. Ja, Doc, wir sind zurück.
Wir sind zurück in Zukunft. Herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge von den Filmsünder. Ihr habt es auch im Intro schon gehört, um was es heute geht. Es geht natürlich um die wunderbare Back to the Future Trilogie. Und das ist eigentlich nicht auf meinem Mist gewachsen, die Idee, sondern das hat sich in der Filmsünder-Folge Nummer 2 hat sich das rauskristallisiert, wo ich mit dem grossartigen und einzigartigen Marc Bachmann darf aufnehmen. Und der ist heute auch wieder zu Gast. Hallo Marc!
Hey, danke Bodo, danke. Bekommst du deine 10 Franken dann nachher für die Ansage? Vielen Dank.
Ah, jetzt sag mir, ich müsste dir etwas zahlen. Schliesslich kann ich dich engagieren.
Gage meinst du, Gage?
Genau, die Gage. Ja, die überweise ich dir noch. Hast du Twint?
Ich nehme Pepsi ohne.
Ah, also das ist gut, ja.
Ohne zu bezahlen.
Ja, dann nehme ich ein schwarzes Kaffee in dem Fall. Ja, wir haben uns wieder eingefunden hier an diesem wunderschönen sonnigen Freitagnachmittag, wo wir zwei Nerds nichts Besseres zu tun haben, als jetzt über eine von unseren grössten und liebsten Filmreihen zu reden, Back to the Future. Und es hat sich eben schon in dieser Ghostbusters-Folge herauskristallisiert, dass wir, glaube ich, beide recht grosse Fans sind von dieser Reihe.
Absolut. Also, ist sicher unter meinen Top 5 Filmen. Ich habe sogar ein Filmplakat bei mir in der Stube aufgehängt. Also, das zeigt, glaube ich, ja, wie gross ich Fan bin, der erste Teil gefühlt 800 Mal gesehen. Geht ja sicher auch so, Bodo, oder?
Ja, also mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Also, das ist wirklich einer von meinen, also, wenn ich eine Liste machen müsste mit meinen Top 10 Lieblingsfilmen, wäre der sicher auch dabei.
Zumindest der erste Teil.
Ja,
aber zu dem kommen wir.
Ja. Oh, jetzt hast du schon ein bisschen Foreshadowing betrieben, würde jetzt der Engländer sagen.
Genau.
Aber da würde es mich natürlich interessieren. Back to the Future 1985 ist der rausgekommen, der erste Teil. Wir gehen jetzt noch später noch ein bisschen genau auf die Entstehungsgeschichte von diesem Film ein. Aber wann hast du den Film eigentlich das erste Mal gesehen und wie vor allem?
Also, im Kino habe ich ihn nicht gesehen. Ich war dort noch zu klein gewesen. Da müssen wir wieder mal kontrollieren, was ist die Altersgrenze für den Film. Das weiss ich. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, was in der Schweiz die Altersgrenze war. Ich bin dort mal, soll jetzt mein Alter wirklich sagen, ich war eigentlich noch ein Kind gewesen, sagen wir es so.
Ja, also auch noch nicht, wäre glaube ich auch ab 12 gewesen, könnte ich mir vorstellen. 10, 12, so irgendwie. Das hat noch nicht ganz gelangt.
Knapp nicht gelangt, ja, nein. Vielleicht.
So junge Schnaufer.
Begleitung mit den Eltern vielleicht, wenn der Vater mitgekommen wäre oder die Mutter. Nein, ich habe ihn tatsächlich bei dem besagten Kollegen gesehen, wo wir schon letztes Mal darüber geschwätzt haben, der als erstes im Quartier einen Videorekorder hatte, damals mal, in den Anfangs 90er. Und der hat dort verschiedene Videotapes gehabt. Und auf einem war eine sehr verwackelte Version von Zurück in die Zukunft. Wahrscheinlich schon 50 Mal kopiert von einem anderen Kollegen irgendwie aus dem Videoladen. Ja, ausgelehnt und dann 50 Mal kopiert.
Das kannst du jetzt hier im Fall ohne Problem erzählen, das ist eh verjährt, gell? Also da musst du keine Angst haben, dass dich da noch jemand kann verfolgen wegen dem.
Meinst du, ein Videorama kann keine Ansprüche mehr stellen auf das?
Nein, glaube nicht. Obwohl sie natürlich zu unseren treuen Hörern zählen, aber die haben, glaube ich, Freude, wenn du das jetzt hier erzählst. Also du hast den ersten auf Video gesehen, ein Jahr so, weißt du das noch etwa?
Es könnte wahrscheinlich im Zug vom Hype gewesen sein, vom zweiten Teil, also 89, ja, okay, 90, etwa so.
Ja. Auf Video. Ja, das deckt sich so ein bisschen mit meiner ersten Erfahrung. Das war noch witzig gewesen, weil wir haben früher daheim Fernsehen gehabt, also wir haben keinen Kabelanschluss gehabt, sondern wir haben so mit der Antenne und das ist natürlich nur mit Schweizer bekommen. Und dann hat der Schweizer dann zumal SF auch noch, hat alle drei Teile hintereinander gezeigt. Und er hat, mein Bär hat die grösste Videokassette gekauft, die man kaufen konnte, also zum Aufnehmen. Das waren irgendwie 500 Minuten gewesen oder so, man konnte aufnehmen. Hat er den Videorekorder programmiert gehabt und einfach durchschädern lassen. und der erste, der zweite und der dritte aufgenommen. Und das Problem war, dass es gleich nicht gelenkt hat hinterher, weil halt noch Werbung dazwischen war und so. Und ich eigentlich der dritte Teil. Den habe ich jahrelang nur bis zu dem Moment gesehen, wo sie näher auf den Zug gehen am Schluss. Also kurz bevor sie in den Zug einsteigen. Also das ist echt auch noch speziell. Aber der erste und der zweite habe ich voller Länge gesehen, aber darum habe ich eigentlich die ganze Trilogie schon von Anfang an gesehen. Nicht der erste zuerst und dann die anderen, sondern für mich war das immer so ein bisschen die Trilogie gewesen.
Ja, ich habe dann den zweiten und den dritten tatsächlich als Videokassette gekauft. Ich glaube, ich hatte die sogar noch nicht mehr. Da hat es dann irgendwann mal im Sonderangebot, hast beide Teile können als Video kaufen. Ich glaube, weiss nicht, ob es dort schon im Fernsehen gekommen ist, ob es noch im Fernsehen aufgenommen haben. Aber ich weiss, dass ich eben eine Videokassette davon gekauft habe. Das ist dort mal, das ist noch teuer gewesen. Die haben, pro Kassette hast du, glaube ich, locker 30 Franken gezahlt. Für dort mal einen Haufen Geld.
Eben noch mehr als für eine DVD heutzutage. Gell? Also, das ist genau. Schon krass. Das ist das ganze Sackgeld irgendwie von 2-3 Monaten ist da drauf gegangen.
Absolut, ja. Absolut. Eben hat die Kassette wirklich geschaut, bis sie dann durchsichtig geworden sind. Und irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe sie ja jetzt im Verzug von der Vorbereitung alle Filme nochmal geschaut auf Netflix, kann man die auch
genau. Schauen. Ich tue den Link noch in die Shownotes, falls die Hörer interessiert und die Hörerinnen, wo dass man die findet, könnt ihr den in die Shownotes schauen. Und eben, du hast jetzt die Filme alle wirklich noch durchgepinscht.
Ja, und das Lustige ist ja, dass du von der Bildqualität noch Sachen mitbekommst, die du dort mal auf Video, oder mit den alten Fernsehen, die du gar nicht mitbekommen hast. So, ich frage mich einfach, Robert Zemeckis oder Steven Spielberg schon daran denkt, dass man später einmal hochauflösend die Filme schaut. Weil ich denke mir, das sind alles zum Teil so versteckte, halb versteckte Sachen, wo du gar nicht kannst mitbekommen kannst. Wenn du den Film im Kino schaust, kannst du nicht das Band anhalten und schauen. Und im Video ist das Video ist so grobkörnig gesehen, dass du es gar nicht gesehen hast. Also das ist etwas, wo man schon noch beeindruckt hat, dass sie noch so weit gedacht haben. Oder vielleicht ist es einfach alles nur ein Zufall. Keine Ahnung.
Mhm. Ja, es hat ja viel Glück und Zufall ja mitgespielt, dass der erste Film vor allem überhaupt entstanden ist. Aber auf das kommen wir dann später. Was mich jetzt noch würde interessieren, lieber Marc, kannst du dich noch erinnern, wie das für dich war, als du den ersten Film zum ersten Mal hast gesehen? Weißt du, was bei dir abgegangen ist, so als kleiner Marc, wo du das zurück in die Zukunft zum ersten Mal hast gesehen? Irgendwie. Was hat das mit dir angestellt?
Hey, ich bin sofort verliebt gesehen, den Film. Also vor allem der Doc Brown, der natürlich so eine Wahnsinnsfigur ist, oder? So die Frisur von Albert Einstein, seine Zeitmaschine, der Hund, der Einstein, da haben wir ihn wieder. Der Marty, der coole Slacker auf seinem Skateboard, oder? Irgendwie ein Girl am Start, der hat noch Gitarre gespielt. Also, das hat ja alle Inkredenzien gehabt, dass so quasi der kleine Mark oder Schwelle zum Teenagertum, dass der Film ist wie gemacht gewesen für mich, habe ich das Gefühl gehabt.
Der kleine Marky McBachmann ist nicht geboren worden.
Genau. Wir haben doch bei dir auch so einen Spitznamen für den Doc Brown. Wie geht der schon wieder?
Bodoc Brown. Genau. Ja, gut, ja, der ist jetzt nicht so kreativ, aber ja, ist mir nicht besser in den Sinn gekommen. Ja, mir ist es eben ein bisschen ähnlich gegangen. Also, mir hat das so gepackt und ich muss sagen, der Film hat bis heute für mich, also gerade der erste Teil, nichts von seiner Faszination einbüßt. Es gibt natürlich so Teilsachen, wo man muss sagen, kommen wir vielleicht später auch noch dazu, wo vielleicht halt der Zeit geschuldet, vielleicht heutzutage nicht mehr so gut funktionieren, aber echt so im Grossen und Ganzen ist das für mich einfach immer noch so einer von diesen Filmen, wo man einfach kann schauen kann und echt von A bis Z einfach rundauf geht und die einfach mitreißt. Also echt so richtig schöne Hollywood-Popcorn-Unterhaltung, die irgendwie gleich noch so ein bisschen ans Herz geht. Also nicht so banal wie das, was sie heutzutage irgendwie probieren, sondern es hat wirklich Herz in diesem Film.
Ja, und das ist so ein gutes Dreibuch-Writing gewesen. Das habe ich jetzt gerade beim Rewatch ist mir das wieder aufgefallen, vor allem im ersten Teil, wie sorgfältig das Drehbuch war. Man hat quasi in der ersten Viertelstunde vom Film hast schon alle wesentlichen Elemente vom Film hast gehabt, und es sind alle Spuren, sind schon gelegt worden, die später im Film dann wichtig geworden sind. Also, das ist so eine, wie eine Art ein Räderwerk, wo da von Minute 1, ist das ins Rollen geraten und wie eine Achterbahnfahrt, oder? Und am Schluss, vom Film wird's ausgespuckt. Und es geht dann weiter in diesem rasanten Tempo, wenn dann der Doc wieder zurückkommt mit der Zeitmaschine. Das ist der Anfangsausschnitt, den wir gehört haben. Mhm. Und das ist so gut geplant und so verschiedene Handlungsstränge, die ineinander reingehen. Also da muss wahnsinnig viel Zeit und viel Akribie in das Drehbuch reingeflossen sein. Erlebt man heute so bei den Popcorn-Hollywood-Movies, würde ich jetzt sagen, nur noch selten, ohne wollen, irgendwelche Filme zu nachdenken, aber ob jetzt irgendwie heisst der Film da mit diesen Autos, die Roboter sind.
das müssen wir jetzt hier nicht erwähnen, für die machen wir jetzt keine Werbung für den Scheissdreck.
Ja, wenn man es mit so etwas vergleicht, oder? Das ist ja wie Tag und Nacht, oder? Vom Drehbuch schreiben her.
Ja. Du bist jetzt schon mal so ein bisschen auf die Handlung, bist du schon eingegangen. Darum würde ich jetzt sagen, wir können jetzt voll einsteigen. In erster Teil noch kleine Disclaimer, sagt man ja am Anfang. Also wir spoilern, glaube ich, hier auch alles durch, würde ich meinen. Ja. Wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt, holt sie unbedingt nachher. Der Marc hat schon gesagt, sie sind auch auf Netflix. Findet den Link in den Shownotes. Und jetzt wollte ich eigentlich sagen, vielleicht müssen wir gleich mal schnell nochmal zusammenfassen, was eigentlich so ein bisschen die Handlung ist vom ersten Teil. Aber das Lustige ist ja, dass der Trailer selber eigentlich die Handlung schon so gut zusammenfasst. Darum spiele ich doch den jetzt einfach gerade ab. Hier der Trailer zu Back to the Future Part 1. Also er heisst ja zwar nicht Part 1, aber jetzt im Nachhinein kann man vom Part 1 reden.
Steven Spielberg zeigt Zurück in die Zukunft. Ein Film von Robert Zemeckis. Marty führt ein ganz normales Leben.
Kein McFly hat es bisher in der Geschichte von Hillbilly zu etwas gebracht.
Ja, aber dann wird sich die Geschichte ändern.
1985 ist jedoch nicht sein bestes Jahr. Aber Doc Brown wird das alles ändern. Er schickt Marty zurück ins Jahr 1955.
Funktionär!
Es gibt eine fliegende Untertasse aus dem Weltall.
Ich bin bereit für euer Leben!
Und von dort kommt er nicht mehr weg.
Das muss ein Traum sein.
Als erstes trifft er
Schokolade,
seinen zukünftigen Vater. Und dann macht er auch noch einen starken Eindruck auf seine Mutter.
Er ist der absolute Traum.
Was du tust, hat schwerwiegende Konsequenzen auf zukünftige Ereignisse.
Nein!
Und Marty will, dass sich die beiden ineinander verlieben.
Herrgott, nochmal, ich bin noch gar nicht auf der Welt.
Nur Doc Brown kann ihm helfen, zurück in die Zukunft zu kommen.
Also, der Trailer sagt wirklich alles, was in diesem Film irgendwie passiert. Ist natürlich schön, wenn man es noch sieht dazu. Aber, gell, irgendwie muss man gar nicht mehr gross zur Handlung noch hinzufügen. Irgendwie ist schon alles gesagt.
Das ist perfekt zusammengefasst. Ja, wir können weiter zum zweiten Teil. Nein. Wirklich gut, der Trailer, ja. Vor allem der Schluss.
Ja, ja.
Aber er hat ein bisschen random Ausschnitt genommen. Es sind nicht wirklich die, die darauf ankommen. Ich meine, dass das Strickland im Trailer vorkommt, ist das wirklich nicht wesentlich für die Handlung.
Der Schulleiter, ja, eigentlich Schulleiter, nicht. Ja. Ja, ja, eben, die Trailer von früher die finde ich grandios. Noch mit dieser Off-Stimme, die irgendwie alles kommentiert, das gibt es heute auch nicht mehr.
Marty ist ein ganz normaler Jugendlicher.
Jetzt wissen wir ja schon ein bisschen, um was das geht. Zurück in die Zukunft, jetzt müssen wir auch fast sehr schnell ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von diesem Film reden. Du hast dich ja vorbereitet, indem du alle Filme nochmal geschaut hast. Das habe ich leider nicht geschafft, aber ich habe mir nochmal den Netflix-Film reingezogen, beziehungsweise aus dieser Netflix-Serie The Movies, Made Us. Das ist, dort reden sie so über Filme aus unserer Kindheit oder auch noch weiter zurück. Also Ghostbusters sind dort auch dabei und jenste andere Sachen. Und eben auch Back to the Future gibt es eine Folge. Also eigentlich hat ja der Film angefangen. Bob Gale und Robert Zemeckis, zwei Uni-Freunde, Filmstudenten, die dann zumal die Idee hatten, Geschichte über eine Zeitreise zu machen, und entstanden ist ja das Ganze durch das, dass der Bob Gale seine Eltern besucht hat, ein altes Jahrbuch von seinem Bär gefunden hat und das so spannend gefunden hat und sich dann gefragt hat, wären eigentlich mein Bär und ich Freunde gewesen, früher in Highschool. Und aus dem heraus ist eigentlich die ganze Zurück in die Zukunft-Geschichte entstanden. Und eben, man hat es gehört jetzt gerade in diesem Ausschnitt aus dieser Netflix-Serie, dass eigentlich ursprünglich wäre gedacht gewesen, dass man Zeitmaschinen aus einem Kühlschrank gemacht. Der Film hat Spaceman from Pluto geheissen ursprünglich und der Eric Stoltz hat die Hauptrolle gespielt gehabt. Und diesen Film, den haben wir ja nie bekommen. Zum Glück, müssen wir jetzt sagen, im Nachhinein, glaubst
du. Aber in einer parallelen Welt hat es den Film gegeben. Es gibt nämlich eine Szene in der grossartigen Serie Fringe, Weißt du, ob du die kennst? Hast du die mal gesehen, Bodo?
Ja, das, die erste Staffel habe ich recht, recht intensiv geschaut, aber bin dann irgendwann schon abgehängt. Das war noch die Zeit, wo man noch das lineare Fernsehen geschaut hat. Und dort war es halt irgendwie schwierig, dann alle Woche irgendwie dran zu bleiben. Und darum habe ich dann irgendwann aufgehört. Aber das sollte ich mir auch irgendwann mal noch nachholen, glaube ich.
Unbedingt, wenn du Fan bist von Paralleluniversen, dann musst du dir eine Serie geben. Es gibt ein paralleles Universum, ein paralleles Amerika und dort zum Beispiel stehen Twin Towers stehen noch. Die Freiheitsstatue ist goldig statt Bronze oder kupfrig oder was ist die Freiheitsstatue? So grün. Grünspan hat ja.
Die Freiheitsstatue ist aus Grünspan.
Aus Grünspan gemacht.
Es wäre sicher günstiger gewesen.
Und in einer Szene siehst du in dieser Parallelwelt, wie sie am Kino vorbeiläuft. Und dort wird quasi oben in den Lettern angekündigt, welcher Film das läuft im Kino. Back to the Future with Eric Stoltz. Also dort in diesem Paralleluniversum ist nicht durch Marty McFly verkörpert.
Michael J. Fox.
Michael J. Fox, danke schön. Mhm. Müssen nur auf mein Kinoplakat schauen, dann würde ich so sehen. sondern von Eric Stoltz. Also, das ist einfach nur so eine kleine, wie soll ich sagen, Nebenbemerkung.
Ja, und dass er aber dort in diesem Parallel- oder in diesem Paralleluniversum nicht Spaceman von Pluto geheißen hat, das enttäuscht mich jetzt gerade ein bisschen.
Ja, das ist wirklich enttäuschend, aber das wäre wahrscheinlich sogar für Fringe zu nerdig gewesen, das hätte wahrscheinlich gar keiner mehr verstanden.
Gut, das stimmt, ja, das verstehe ja nur mir, aber jetzt haben wir es ja den Leuten schon mal nachgelegt, wie das der Film hat so heissen, und das war ja der Grund gewesen. Der Projektleiter, der sich dem Film angenommen hat, also beziehungsweise die Idee ist eben von diesen beiden Bobs ist ja gekommen und die haben ja dann die Idee wollen vorantreiben, haben dann diverse Filmflops gehabt und dann ist das Ganze irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, weil man dann irgendwie den Back to the Future irgendwie nicht zugetraut hat, dass sie den Film machen können. Und dann hat der Zemeckis irgendwie so, per Zufall, muss man jetzt hier auch fast sagen, ja, für ich sage, ja, die Regie übernommen vom Film Romancing the Stone. Das seht ihr sicher etwas, oder? Mit Michael Douglas. Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Und der hat echt die Regie für den Film im 84 genommen bekommen, weil das Studio nicht an das Projekt geglaubt hat und hat gefunden, ja, gut, dann spielt es keine Rolle, wenn wir es da einem geben, der eh keine guten Filme macht oder Filme, die Erfolg haben. Und dann war der Film so ein Überraschungserfolg gewesen, und dann ist dann die ganze Back to the Future Geschichte eigentlich erst wieder aufgenommen worden. Dass man gesagt hat, hey, der Zemeckis hat etwas getroffen. Vielleicht sollte man die Geschichte vielleicht gleich mal noch weiter treiben.
Also müsste man quasi den Film auch wieder mal schauen, oder? Ist ja so ein Indiana Jones Rip-Off.
Genau, ja.
Um quasi dann noch zu verstehen, wie das Ganze dann zu Back to the Future geführt hat.
Mhm. Ja, also ich muss sagen, wenn auch nicht das letzte Mal gesehen, das ist auch jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, aber der, muss ich sagen, von mir aus gesehen, wirklich sehr unterhaltsam. Also cooler Abenteuerfilm mit Michael Douglas, eben so in der Rolle vom Abenteuer, so ein bisschen der Indiana Jones-Verschnitt, wie du schon gesagt hast, plus Kathleen
Zeta Jones.
Turner.
Ah, Entschuldigung, ja.
Wo eine Schriftstellerin schreibt, die eben so Abenteuerroman schreibt und dann selber in so ein Abenteuer reingezogen wird. Also ich finde, den kann man sich heutzutage immer noch gut geben. Aber über den wollen wir ja jetzt nicht reden, sondern über Back to the Future. Und ja, dass der Film wirklich entstanden ist, das hat so viel Zufall gegeben, dass das überhaupt noch entstanden kam. Also der Steven Spielberg ist ja dann vor allem auch noch aufgegumpelt, der seine Produktionsfirma frisch gegründet hat, Amblin Entertainment. Und dann wollten sie den Film vorantreiben, vor allem, ja, aber noch so ein bisschen, wie wir vorhin schon gesagt haben, zuerst wäre der Kühlschrank wäre Zeitmaschine gewesen. Mhm. Das hat man dann aber verworfen. Der Grund war, das habe ich auch noch recht witzig gefunden, dass man den Kühlschrank mit einem Lastwagen müssen von 3 Orten zu 3 Orten transportieren und das wäre zu teuer gekommen. Dann haben sie gefunden, ja, dann tun wir die Zeitmaschine doch am besten einfach in etwas einbauen, wo man selber so kann transportieren kann, also in ein Auto.
Ah. Und wie sind sie denn auf den DeLorean gekommen? Wie das auch erklärt? Weil das ist ja noch speziell.
Ja, das war eben gewesen, weil das, der DeLorean, der hat ja so Flügeltüren, oder, wo du aufkannst, links und rechts. Mhm. Oder? Und das sieht dann so richtig abgespaced aus. Dann sie denkt, ja, das passt doch noch. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Raumschiff. Und darum wäre es doch geil, wenn man dort die Zeitmaschine reinbauen.
Weißt du, was ich mir auch noch überlegt habe, warum man nicht ein anderes Auto genommen hat? Stell dir mal vor, der gleiche Film mit einem VW-Bus. Das wäre doch automatisch. du lachst schon, oder? Das ist ja alles gesagt eigentlich.
Ja, der wäre auch gar nicht auf 140 gekommen, weißt
du? Unterschätzt wohl VW nicht.
Ja, gut, das stimmt, ja.
Notfall ist beschissen sein halt.
Ja.
Nein, es war ein anderer Film geworden. Ich meine, der Film ist ja auch changiert, auch ein bisschen mit Comedy. Es ist ja nicht 100% alles ernst gemeint, offensichtlich. Vor allem mit im Teil 2 dann.
Ja.
Aber man will ja trotzdem, dass es glaubwürdig ist mit dieser Zeitmaschine. Mhm. Das wirkt ja alles extrem glaubwürdig, jetzt aus den Augen von einem Kind von der Anfangs 90er. Und wenn jetzt so ein VW-Bus gewesen wäre oder irgendwie ein Döschwo, dann wäre das gerade ein anderer Film geworden, oder? Und das hätte nicht so cool ausgesehen wie der DeLorean mit diesen Flügeltüren, wie du richtig sagst.
Ja, und ich meine, der VW hat ja eigentlich schon eine ganz präsente Kinofigur gehabt mit dem Herbie. Von dem her ist es ja gut, dass man das mit DeLorean nicht gönnt, oder?
Stimmt, das war schon besetzt, gewesen, das Auto.
Eben, ja, das ist, der ist ja aber recht gar nicht bekommen. Nein, aber es ist wirklich eben das futuristische Design von dem DeLorean, der da ursprünglich einen Ausschlag gegeben, dass man das Auto gewählt hat. Und du hast auch noch etwas Wichtiges angesprochen, Marc. Der Witz, den der erste Teil ja auch schon hat. Also es ist ja sehr leichte Filme, man will es nicht auf die ernste Schulter nehmen und so. Und das war auch ein das Problem, dass man ja dann den Hauptdarsteller ausgewechselt hat. Der Eric Stoltz, das war auch die Wahl von dem Projektleiter, den wir vorher schon angesprochen haben. Also der Typ, der eigentlich wollte, dass Titel vom Film Spaceman von Pluto heisst, der gefunden hat, ja, Back to the Future, zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft, das macht doch gar keinen Sinn. Hat eben auch gefunden, man müsste Eric Stoltz nehmen. Und der hat das Ganze ein bisschen zu ernst genommen. Ich weiss nicht, ob du Ausschnitte gesehen hast mit den Szenen, wo sie mit ihm gedreht haben. Sie haben ja tatsächlich 6 Wochen schon gedreht mit ihm und von dem her schon relativ viel Filmmaterial rum gewesen. Hast du das Zeug mal gesehen, wie er so ein bisschen die Marty McFly-Figur verkörpert hat?
Ja, nur die Szenen, die in dieser Dokumentation gezeigt worden sind, wo du jetzt vorher einen Ausschnitt ausgespielt hast. The Movie That Made Us. Ja. Und man sieht dort, wie er über die Strasse läuft quasi in Hill Valley oder auf dem großen Platz, auf dem Zentralen. Und es wirkt schon der kurze Ausschnitt wirkt schon völlig anders. Und man sieht, wie er in dem Kaffee hockt und neben ihm ist sein eigener Vater. Mhm. Und er schaut sein Vater.
30 Jahre jünger natürlich, also in seinem Alter, trifft er
den. Er schaut seinen Vater so ungläubig an. Und das ist, glaube ich, so eine Szene, die man noch sieht in dieser Dokumentation. Und das wirkt schon schwerer. Hat mehr, wie soll ich sagen, etwas mehr Shakespeare-haftes natürlich, als du Michael J. Fox gibt dem Ganzen schon ein bisschen Leichtigkeit für diese Szene.
Und das Lustige ist ja eigentlich, dass der Michael J. Fox ja die erste Wahl war, schon für Marty. Das Problem war, der ist noch bei der Serie Family Ties ist der noch involviert und hat keine Zeit gehabt für den Film zu drehen. Und darum ist man dann auf den Eric Stoltz ausgewichen. Und dann zumal ist das natürlich auch ein bisschen No-Go gewesen. Sie hat zwar gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mit dem Schauspieler und Robert Zemeckis hat dann irgendwann gesagt, weißt du, es liegt im Fall am Schauspieler, wir müssen den auswechseln. Und dann sind sie zu dem Projektleiter gegangen, zu dritten hoch, und haben ihm gesagt, im Fall, das wird nichts, wir brauchen den Fox. Und der Projektleiter hat noch gesagt, ja, ich bin voll nicht eurer Meinung und so, aber weil ihr so überzeugt seid, dann macht es. Und dann hat man ja den Michael J. Fox irgendwie müssen probieren zu überschnurren, ist dann zum Studio oder zum Touchmeister von dieser Serie gegangen, von dem Family Ties, und hat gefragt, hey, können wir nicht irgendwie schauen, dass wir den Michael J. Fox bekommen? Und dann hat er gesagt, ja, er muss einfach einwilligen, dass er das machen will. Und der zweite Punkt ist, Family Ties muss einfach immer an erster Stelle kommen. Und das hat dann dazu geführt, dass man den Michael J. Fox ins Büro geholt hat und alle sind verdammt streng dort gehockt und er hat schon Angst gehabt, scheisse, wird die jetzt irgendwie rausgeschmissen bei Family Ties. Jetzt wirklich so, wow, was ist jetzt hier los? Und dann hat man ihm das Skript hergelegt zu Back to the Future und hat ihm gesagt, so, lies das durch und entscheide morgen, ob du dabei bist. Dann hat er das Skript in die Hand genommen, hat so das Gewicht gefühlt und in der anderen Hand hat er so das Skript von Family Tie und hat gemerkt, dass das von Back to the Future viel schwerer ist und hat einfach aufs Grad raus, ohne drin zu lesen, hat er einfach umgeschrieben.
Geiles
hier. Ja, das hätte ihm so recht gegeben, natürlich mehr.
Ja, aber können hinten rausgehen, wenn es natürlich in einem Schrottfilm gewesen wäre.
Ja, wenn es nicht der Spaceman von Pluto wäre gewesen, vielleicht, oder so. Ja.
Aber er hat Glück gehabt.
Oder wenn er für Transformers umgeschrieben hat. Oder so.
Transformers heissen die. Genau. Also ganz sicher, wie der Film heisst.
Ja, und er hat es eben dazu geführt, dass man 6 Wochen Dreharbeiten, die man schon gemacht hat mit dem Eric Stoltz, dann für nichts war und eigentlich nochmal von vorne müssen anfangen. Und man hatte ja einen Release-Termin gehabt, der auch schon relativ nahe war. Ich glaube, schon ursprünglich hat man nur 65 Tage Zeit gehabt, für den ganzen Film zu drehen und hat dann nochmal von vorne müssen anfangen. Und was noch dazu kommt, ist, dass Michael J. Fox durch den Tag für Family Ties gedreht hat, dann direkt ins Auto gestiegen ist, ist abgeholt worden, als Set gebracht von Back to the Future und dort durch die Nacht gedreht hat, also zum Teil bis um 5 Uhr am Morgen. Und geschlafen hat er ab auf dem Weg zwischen den beiden Sets. Also unglaublich, das musst du dir mal vorstellen. Wir haben dort den ganzen Arbeitstag schon hinter sich und ist dann noch an das Set von Back to the Future und hat dann noch so eine Leistung abgeliefert.
Unglaublich. Da habe ich ein schönes Quote aus dem Film. Der Marty McFly sagt wohl im dritten Teil, warum müssen wir immer so knapp planen? Ja. Das passt irgendwie nicht nur für einen Film, sondern auch für den, wie der Film entstanden ist, oder? Unglaublich. Ja. Und der Fall, ich habe die Geschichte eben auch schon mal gehört, dass sie vor allem zur Nacht und am Oben und glaube am Wochenende gedreht haben. Also sicher bei Zurück in die Zukunft 1, bei den anderen beiden nehme ich nicht an. Also
nein, glaube ich, dort ist es dann ein bisschen gäbiger gegangen. Dort ist auch der Erfolg vom ersten, hat er dann auch schon ein bisschen andere Ansprüche
können haben. Und ich habe das Gefühl, vielleicht auch nur, weil ich es im Hinterkopf habe, man merkt das voll, weil im ersten Teil, es ist alles entweder Nacht oder die Sonne steht so tief, dass du merkst, aha, es ist irgendwie kurz vor Sonnenuntergang. Mm-hmm. Also das ist mir extrem aufgefallen im ersten Teil. Aber vielleicht fällt es einem eben auch nur auf, weil man die Geschichte kennt.
Ja, ja, jetzt eben leider die Filme jetzt nicht nochmal geschaut, aber es würde mich eben schon noch interessieren, ob es einem auffällt. Was ja auch noch interessant ist, sie haben zum Teil für das so ein bisschen, sie haben ja nicht einfach können, nicht drehen durch den Tag, oder? Weil die ja gleich müssen bügeln, vor allem auch wegen Mengen Zeitplan, was sie ja aufgebürdet bekommen. Haben sie zum Teil Szenen schon vorgedreht gehabt? Also, weißt du, so, zum Beispiel, es gibt ja die eine Szene relativ am Anfang vom Film, wo sie ihre ganze Familie dort am Tisch hocken.
Ja.
Die haben sie schon weit gedreht und haben sich mit der Kameraeinstellung so gut hergebracht, dass man nicht merkt, dass der Michael J. Fox eigentlich erst im Nachhinein ist hinzugefügt worden. Das, da würdest du nie drauf kommen, wenn du den Film schaust. Also es ist wirklich genial, wie das inszeniert ist worden vom Zemeckis.
Eine gute Tricktechnik. Wenn wir schon dabei sind, wenn sie das einwerfen.
Ja.
Was leider ein bisschen abfällt, ist, ich habe ja vorher gesagt, der Film ist nicht hochauflösend gewesen, wo ich ihn da jetzt mal auf Video gesehen habe, aber auf Netflix ist er das eben. Ja. Und teilweise muss man sagen, Tricktechnik ist schon immer so ganz state of the art. Also, es sieht teilweise recht cheesy aus von der Tricktechnik.
Also gut, was das Make-up angeht, weil sie ja junge Schauspieler gehabt, die sich einerseits eben in jungen Jahren müssen spielen, plus eben noch 30 Jahre älter.
Auch das, und auch wenn du DeLorean siehst fliegen, ist immer das schöne Bluescreen-Flimmern. Ja. Es wirkt schon ein bisschen komisch, mit den heutigen Augen, gell, muss man auch sagen dazu. Und wie du richtig gesagt hast, die Make-ups, also teilweise gesehen, es geht Ränder von den Masken und so.
Ja, ja.
Es ist wirklich, es ist halt für eine andere Auflösung dann halt doch gedreht worden, offenbar.
Aber ich würde jetzt behaupten, dass es immer noch charmanter ist, wenn man das sieht, als wenn jetzt heutzutage machen sie ja die Verjüngerung alle mit CGI, also mit Computer. Da hat man ja auch schon ganz viele Beispiele gesehen, sei es jetzt bei den Marvel-Filmen, wo man Michael Douglas irgendwie verjüngert hat oder so. Star Wars ist auch so ein Beispiel. Also da habe ich das im Fall lieber, da sehe ich dann lieber, dass es noch handgemacht ist und zwar vielleicht merkst du, dass es eben nicht, dass es halt einfach Make-up ist, als das schlechte Computereffekte. Finde ich einfach immer noch ein bisschen weniger charmant.
Das stimmt, da hast du absolut recht. Vor allem, da kommt ja dann noch das Uncanny Valley dazu, oder? Dass dann eine Figur, die aus CGI ist und was halt menschlich sein, dann halt irgendwie doch komisch wirkt aufs menschliche Auge. Weil es halt doch nicht der Originalmensch ist. Ich glaube, im einen Marvel-Film ist doch der Samuel L. Jackson in einer jüngeren Version zu sehen.
Das auch noch, ja, stimmt, genau. Ja,
und das ist zwar recht gut gemacht, muss man sagen, aber es ist halt doch irgendwie komisch.
Ja, es ist echt befremdend, irgendwie. Also viel mehr als eben das Handgemachte. Das finde ich eben auch noch spannend. Ich kann mir noch nicht erklären, warum das so ist. Aber es, weißt, manchmal denkt es mir auch, oder, weil die Figuren, wenn man dann irgendwie Computereffekte ins Gesicht klebt, dann verlieren sie auch so ein bisschen den Charakter und die Ausstrahlung. Und wenn du halt Make-up im Gesicht hast, dann ist ja gleich noch der Schauspieler, der dahinter noch wie authentisch wirkt. Oder? Vielleicht macht das auch noch ein bisschen einen Unterschied.
Wo sie es allerdings, zum ein bisschen Marvel erretten, wo sie es allerdings angebracht haben, habe ich gefunden, ist beim Thanos gewesen. Und da hat man recht guten Schauspieler dahinter noch gesehen und auch und so. Also da haben sie es angebracht.
Aber
ein anderer Film.
Ja. Nein, es ist ja eh unglaublich. Also, wenn wir jetzt bei Back to the Future sind, was die in dieser kurzen Zeit alles haben müssen herkleben. Eben, sei es mit diesen Make-ups, die Schauspieler haben zum Teil eben zwei verschiedene Alter müssen spielen. Dann haben sie ja auch vor allem so Feuereffekte und Zeug und Sachen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ist ja auch noch viel gelaufen. Plus noch die ganze Geschichte mit Michael J. Fox dort nachdrehen. Ja. Also es ist unglaublich, dass die das unter einen Hut gebracht haben. Und das Interessanteste am Ganzen ist ja so, dass sie für die, man tut ja die Filme meistens, bevor sie ins Kino kommen, stellt man ja die zuerst mal einem Publikum vor und schaut mal, wie sie ankommen. Und dann haben sie die erste Fassung von diesem Film haben sie mal so in ein Testpublikum geschickt, haben noch gar nicht den Soundtrack dazu gehabt, die Effekte sind zum Teil auch noch nicht wirklich ausgereift gewesen. Und die Begeisterung war so riesig, dass das Studio gefunden hat, hey, jetzt müssen wir den Film aber auch 3 Wochen früher ins Kino bringen. Und dann haben sie noch weniger Zeit gehabt, haben zum Teil wirklich 7 Tage in der Woche 24 Stunden durchgebügelt und mit dem Film anfangs Juli dann zumal in dem 85 war im Kino gewesen.
Krass.
Jenseits. Weißt du, wenn wir jetzt so denken, wie viele Filme das jetzt in der letzten sind verschoben worden und dann hat man gesagt, ja, hey, jetzt müssen wir ihn früher bringen.
Das Umkehrte eigentlich von heutzutage. Oder? Heute schieben sie immer mehr raus, dann kommt der Bond plötzlich 2 Jahre später.
Eben, genau. Ja, das ist dann, ja. Dann hat man das noch nicht gemacht, dann hat man das Zeug rausgehauen. Aber gut, es hat sich ja auch so...
Ja. Ja. Es war auch eine andere Zeit, gewesen, ja, gell? Eben, ja. Es war auch keine weltweite Pandemie, gewesen, aber das ist schon...
Ja. Auf das gehen wir jetzt gescheiter nicht noch neu.
Nein, lieber nicht.
Ah, es hat sich auch gelohnt, haben sie so Gas gegeben, weil der Film hat schon am ersten Wochenende über 11 Millionen Dollar eingespielt und ist schlussendlich einer der umsatzreichsten Filme geworden im Jahr 85. Also, und mittlerweile reden wir ja immer noch über Back to the Future. Von dem her hat am Schluss gleich alles irgendwie zusammengepasst.
Ich habe noch ein paar Beobachtungen vom ersten Teil.
Ja.
Wenn wir die rasch dürfen
unbedingt.
Präsentieren an dieser Stelle. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, als ich den Film gesehen habe, wie wäre es eigentlich, wenn jetzt ich in dieser Rolle wäre, wenn ich meine eigenen Eltern würde in jungen Jahren begegnen, oder? Schafft das vielleicht mehr Verständnis für die eigenen Eltern, weißt, auch für später? Oder hat man ihnen vielleicht sogar bei gewissen Sachen können helfen? Es ist irgendwie so, ich weiss, ein eine philosophische Frage, aber das ist mir tatsächlich durch den Kopf gegangen. Mir hat das ein bisschen geriert. Jetzt halt erst im vorgeschrittenen Alter, oder? Wie der Marty wirklich aufrichtig versucht, seinen Eltern zu helfen, oder? Und keine Chance unversucht lässt, dass der Vater und die Mutter sich ineinander verlieben dienen. Da habe ich so Gedanken gehabt. Hast du das auch schon mal so überlegt in die Richtung?
Ja, also ich habe mir eigentlich so, nicht so wie du, dass ich meinen Eltern irgendwie hätte wollen helfen oder so, sondern mehr die Frage, die sich eben der Bob Gaylock gestellt hat, wenn mein Bär und ich uns getroffen hätten im gleichen Alter, dann zumal irgendwie in der Schulzeit, wären wir Freunde gewesen. Und ich muss die Frage mittlerweile mit Ja beantworten, weil ich mit meinem Vater auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe jetzt. Und dann habe ich das Gefühl, dass das auch dann zumal, wenn wir noch im gleichen Alter wären, auch nicht anders wäre gewesen. Aber eben ja. So das mit dem Helfen und so, ich weiss gar nicht, was ich meinen Eltern wie können, ja, irgendwie helfen dann zumal. Also, so fest verkackt haben sie es nicht.
Also, da muss ich meine Eltern auch Schutz nehmen, meine Eltern nicht. Aber es gibt ja trotzdem, vielleicht hat es ja im Rahmen von meinem Aufenthalt im Jahr 1900 irgendetwas, hätte ich vielleicht gemerkt, aber warte mal, da könnte ich jetzt vielleicht meinen Eltern helfen, oder ihnen irgendwie Finger zeigen, also quasi schon wieder Rolle umdrüllt, oder?
Ja.
Normal sind ja die Eltern die dir helfen oder dir den Weg zeigen oder einen möglichen Weg zeigen. Und da in diesem Film ist es wie umgekehrt gewesen. Und was ich noch gefunden habe, der Schluss vom Film, wo der Doc wieder zurückkommt und so, du hast da gespielt, das Highlight. Ich hatte noch einen anderen Schluss im mir überlegt für den Film. Und zwar, jetzt musst du mir vorstellen, der Anfang vom dritten ist der Schluss vom ersten Film.
Also, dass der Marty schon wieder kommt, kann zäckeln.
Ja, der Doc ist schon, freut sich, auf dieser Strasse, wo die brennenden Reifenspuren siehst. Und dann kommt der Marty schon wieder zu rennen und der Doc, was ist los? Du musst mir helfen, du musst zurück in die Zukunft. Bang, Doc geht am Boden und dann ist das der Abspann vom ersten Teil. Hat ich einen granatenstarken Schluss gefunden.
Interessante Theorie, ja. Das ist jetzt halt natürlich rückwirkend, kann man sagen, das wäre noch spannend gewesen, weil da hat man dann wie als Zuschauer denkt, hey, was ist jetzt da passiert? Wir hätten im zweiten Teil auflösen, was eigentlich da noch alles passiert ist. Das Problem war ja, dass das Ganze ja gar nie als Trilogie ausgelegt war, oder? Ja. Der Schluss vom ersten, das war ja eigentlich so ein Gag, den sie sich erlaubt haben, dass der Doc mit der fliegenden Zeitmaschine aus der Zukunft zurückkommt, sehr futuristisch und so. Und das wäre ja eigentlich so gedacht, dass das dann so wie der Abschluss ist vom ersten Film, also beziehungsweise von diesem Film und gar nichts noch weiter geplant wäre. Und dann sind sie ja ein bisschen Zugzwang gekommen, weil sie dann den zweiten Teil müssen machen mussten, weil der erste so erfolgreich war. Und dann haben sie ja die Geschichte, die am Schluss vom ersten passiert ist, wieder irgendwie müssen aufgreifen. Und darum ist ja dann das ganze Zukunftssetting überhaupt zustande gekommen.
Und ich finde eben, da ist ein bisschen, da sind sie in ihre eigene Falle getappt. Wir kommen noch zum zweiten Teil. Mhm. Darum ist für mich der zweite Teil auch der schwächste von der ganzen Reihe. Weil sie haben hier so viel Ausgangslagen gehabt, wo sie gar nicht können befriedigend auflösen im zweiten Teil. Ja. Und das Writing ist auch längst nicht so stark gewesen und so logisch und da haben die Fäden eben nicht so ineinander reingegriffen wie im ersten Teil. Da hat es einen Haufen Plotholes im zweiten Teil, klar, im ersten auch, also über die ganze Zeitreise-Thematik und Schematik müssen wir gar nicht davon diskutieren. Das ist für höhere Köpfe gemacht. Mhm. Aber auch schon Handlungsfäden, wo eben im letzten Teil quasi damit aufhörst, wo du im zweiten Teil musst aufnehmen musst. Also, sie müssen in die Zukunft, sie müssen Marty seine Freundin mitnehmen. Und sie müssen zuerst in Zukunft, dann von der Zukunft aus wieder ins 55 und von 55 dann quasi, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht, siehst du, die Handlung ist so verworren im zweiten Teil. Sie gehen dann vom 2015 wieder ins 85, wo aber ein Amts 85 ist, und von dort aus ins 55 und im dritten Teil dann endlich in Wilden Westen oder in Old East. Oder wie heisst im Englischen Original, es heisst eben nicht Wilden Westen, Old West. Kann ich sagen Old West im Englischen Original?
Ja, das kann sein. Ja, aber die nie, du hast es jetzt auf Englisch gesehen, gell?
Ich habe es erst mal auf Englisch geschaut, ja, und das ist auch noch hochinteressant. Gerade im ersten Teil finde ich, der Doc ist noch lustiger als in der deutschen Übersetzung, wo er auch schon extrem witzig ist. Mhm. Wenn zum Beispiel der Marty das erste Mal auf einen Marty trifft im Jahr 55, der ihm nicht glaubt, dass er aus der Zukunft kommt, dann sagt er ihm die ganze Zeit Future Boy, Future Boy, Future Boy, tell me Future Boy. Wer ist Präsident im Jahr 85? Und so weiter und so fort. Eben, und der zweite Teil ist darum für mich eindeutig der schwächste von dieser Reihe, weil sie da so einen Haufen Ballast mitbringen aus dem ersten Teil, wo sie quasi müssen thematisieren. Zum Beispiel, soll ich einfach mal erzählen, oder wollen wir da den zweiten Teil noch ausklammern?
Nein, machen, wenn du schon dran bist.
Zum Beispiel Jennifer, die Freundin von Marty, die hat im zweiten Teil offenbar, wissen die nicht, was sie mit ihrem Mann anfangen. Mhm. Oder das erste, was sie gerade machen, noch im DeLorean, noch im Flug, durch den Doc sind sie zuerst einmal betäuben, oder?
Nachdem, dass sie schon so vorgereist in der Zeit, was eigentlich irgendwie auch keinen Sinn macht.
Genau. Nimm sie mit, sagt er zuerst. Es geht sie auch etwas an. Und dann sind sie aber in dem DeLorean fliegen, sind im 2015 und dann oder sie betäuben und dann legen sie sie einfach, einfach an den Ecken ab.
Ja, irgendwo so in einer dunklen Gasse setzen sie es einfach aus. Ja.
Und Doc sagt, ich bin nicht lang weg, ich muss noch etwas schauen, ich bin gar wieder zurück. Und dann wacht sie irgendwie auf, wird von Polizisten aufgenommen, wird dort in das zukünftige Daheim von Marty McFly und seiner Familie gebracht. Dort ist sie kurz wach, fällt wieder in Ohnmacht, weil sie ihr eigenes Ich sieht von der Zukunft. Ich bin alt, ich bin jung. Das war übrigens noch lustig, das habe ich witzig gefunden. Ja. Sie hat gesagt, ich bin alt, ja, und ich bin jung. Ich bin einfach.
Und der Doc hat ja im Vorfeld noch so gesagt, man müsse unbedingt aufpassen, dass man nicht seinem älteren Ich begegnet, weil das könnte irgendwie zur Zerstörung vom ganzen Universum führen und so. Und dann treffen die zwei Jennifers aufeinander und das Einzige, was passiert, sie gehen beide in Ohnmacht. Gut, er hat ja auch schon gesagt, das wäre die andere Möglichkeit und dass es dann so passiert, ist irgendwie noch lustig gewesen.
Und dann ist sie wieder ohnmächtig und dann wird sie wieder abgelegt auf der Veranda vom Jahr 85, was scheinbar so ein böses 85 ist. Sie gut, haben aber kein
das Problem. Das wissen sie damit. Aber dann noch nicht, muss man jetzt noch sagen. Gell? Sie haben immer noch das stimmt, das gleiche stimmt. 85. Ja.
Aber sie lassen sie dort einfach liegen, oder? Mhm. Weißt du, allein das? Also ich würde jetzt nicht eine Frau auf einer Veranda liegen lassen, die jeder Mann Zugang dazu hat.
Nein, das schon. Kannst du vielleicht in Kanada machen, wo alle ganz lieb sind, aber sicher nicht irgendwo in den USA.
Also, ja. Und die bleibt dann auch schlafend bis zum Schluss vom dritten Teil, wo er dann kommt und sie auf der Veranda wach küssen tut. Ja. Herrlich, oder?
Ja, aber weißt du, Marc, es gibt ja ganz viele so Sachen, Filmfehler, in Anführungszeichen, in dieser ganzen Trilogie. Was mir dort so ein bisschen, dort ist bei mir so immer so ein bisschen das Abwägen. Weißt, es muss von mir aus gesehen nicht, wie soll ich sagen, nicht realistisch sein, sondern wie glaubwürdig in dem Universum, was wir spielt, oder? Und durch das, dass die Filme eigentlich sonst so viel Charme haben und mit so viel Liebe gemacht sind, weißt du, dann schaue ich über das dann abends so ein bisschen hinweg. Das stört mich dann irgendwie gar nicht so.
Ja, nein, also gell, ich will damit keinen Hass streuen, ganz im Gegenteil. Es ist, der zweite Teil hat immer noch extrem viel Charme und es gehört dazu. Ich sage einfach, weißt du, auf dem hohen Niveau, wo sie herkommen, vom ersten Teil, ist denn das für mich, es ist mir einfach, vielleicht auch, weil sie gerade Stück an Stück geschaut haben, ist mir es noch mehr aufgefallen.
Ja, gut, ja, das ist natürlich.
Wie unterschiedlich Qualität ist von diesen beiden Teilen.
Schnell etwas. Yeah. Wenn wir schon vom zweiten Teil reden, wenn wir noch schnell echt so die Handlung noch schnell so ein bisschen ablichten. Oder, weißt du, weil der Trailer verratet nämlich auch schon wieder sehr viel. Können wir gut schön abspielen und dann habe ich einfach schnell Zeit für zu bisseln, weil bei mir drückt schon Blasen.
Also ist gut.
Ist gut, musst du auch gut.
Ich kann auch rasch in
dem Fall. Also ist gut, ich spiele jetzt das geht schnell ab und dann treffen wir uns dann wieder nachher. Ist gut.
Bis nachher.
Erinnert ihr euch noch? An die Zukunft?
Du musst mit mir kommen!
Wohin?
Zurück in die Zukunft!
Meinst du, dass wir sind in der Zukunft?
21. Oktober 2015.
Arnie, jetzt können wir sogar unsere Hochzeit sehen!
Wow. Die Zukunft.
Ich habe die Zeitmaschine nicht entwickelt, um beim Glücksspiel zu gewinnen.
Entschuldige, ich verliere so ungern.
Ich habe die Zeitmaschine entwickelt, um durch die Zeit zu reisen.
Doch, das finde ich völlig okay. Ich will doch nur ein paar Dollar einsacken.
Der Zeitablauf wurde unterbrochen und hat uns ein verändertes 1985 beschert.
Ja, einiges hat sich verändert. Mami, das bist doch nicht etwa du. Du bist so gewaltig.
Mami, bist du das?
Man hat in diesem Ausschnitt schon gehört. Es ist eine sehr verworrene Geschichte, du hast es auch schon angesprochen, Marc. Eben, man reist zuerst von 2000, schon 1985, 2015, dann zurück ins 15, zurück ins 55. Und was ich aber noch muss sagen, weisst, die ganze Geschichte, dass sie ja den Schluss vom ersten Teil nochmal aufgegriffen, im zweiten, muss ich sagen, hat aber auch ein bisschen Respekt verdient, weil sie hätte sich ja einfacher können machen und einfach sagen, der Schluss vom ersten Teil war einfach wie ein Traum von Marty McFly. Weißt du, dass man am Anfang vom zweiten sieht, wie er verwacht und dann einfach ganz eine andere Geschichte erzählt. Hätten vielleicht alles ein bisschen einfacher gemacht. Aber sie haben sich nicht dafür entschieden, dass sie jetzt das einfach halt weiterführen, die ganze Geschichte, und jetzt eben in die Zukunft reisen. Das ist ein ganz spezielles Setting, wo wir ja jetzt mittlerweile wissen, da wir ja das Jahr 2015 schon überschritten haben, dass da ganz viele Sachen dabei sind, wo ja in Realität nicht so sind. Oder fliegende Autos, Hoverboards, selbströchnende Jacken, selbstbindende Schuhe und so Zeug. Aber das ist ja, glaube ich, auch dann, also so wie ich habe mitbekommen, jetzt gerade so von den Machern vom Film her auch ein bisschen extra gemacht sind, dass sie wie gewusst, ja scheiße, wir müssen jetzt 2015 irgendwie abbilden, weil wir das im ersten Film haben angeheisen und darum machen wir es jetzt extra ein bisschen drüber.
Ja, aber sie haben natürlich auch ein bisschen beschissen, kann man sagen. Sie haben es sich einfach gemacht, indem sie einfach alles in dem 80er-Jahr-Café haben spielen lassen. Und bei den 80er-Jahren haben sie sich ja ausgekannt. Also da haben sie sich dann auch wieder ein bisschen selber entlastet. Ich meine, wer im 2015 weiss noch, wer der Khomeini gesehen ist, oder? Weil in diesem Café quasi als computergesteuerter Servierboy arbeiten tut, zum Beispiel.
Ja gut, eben, der hat ich zum Beispiel jetzt nicht mal erkannt.
Doch, doch, also streitet ja, der Reagan streitet mit dem Khomeini irgendwie auf einem Bildschirm. Warum weiß ich jetzt auch nicht mehr, es irgendwie der Marty bestellt irgendwie auch wieder eine Pepsi ohne, oder? Ja. Ich glaube, ist Pepsi irgendwie der Sponsor gewesen von diesem Film? Kann das sein? Also Coca-Cola ist nicht einmal, das Wort ist nicht einmal gefallen in diesem Film. Immer nur, er trinkt immer nur Pepsi Light, der Marty McFly.
Ja, das stimmt, ja. Das ist wahrscheinlich schon Sponsoring, weil es hat jetzt nicht nachrecherchiert, aber es muss, also das ist fast offensichtlich. Also mehr Product Placement geht ja fast nicht.
Aber ja, sie haben schöne Ideen gehabt, wie der 3D-Hai im Kino oder vor dem Kino, ja, wo auf Marty zu Schwimmen kommt und dann heisst irgendwie Jaws 19, also der weiße Hai 19. Die directed die by Max Spielberg und der Max Spielberg ist ja der Sohn
von Steven, genau.
Und Steven Spielberg.
Die Darstellung habe ich auch lustig gefunden, wo Martin einer sagt, ah, der Hai sieht immer noch wie eine Attrappe aus. Ja, nein, also ich habe es eben irgendwie auf eine Art gleich noch charmant gefunden, weil es halt wirklich einfach so drüber ist. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es nur in diesem Kaffee spielt dort, sondern sie haben ja gleich das Setting auch wieder rausverlegt. Der Dorfplatz, in Anführungszeichen, von dem Hill Valley kommt ja in jedem Film vor und in jeder Zeit. Und das hat mich noch lustig gedacht, dass sie das irgendwie so so eben auf die futuristische Art und Weise haben aufgegriffen. Aber eben, natürlich, wenn man so ein bisschen eher auf das, ich sage jetzt in Anführungszeichen, realistische Setting aus dem ersten Teil so ein bisschen mehr Freude hat an dem, dann ist der zweite halt schon recht drüber. Aber ich kann dem gleich noch relativ viel abgewinnen, halt einfach mit einem gewissen Augenzwinkern, weil ich den irgendwie halt auch nicht so ernst nehme.
Also, ich muss sagen, ja, es ist charmant. Also, der Teil mit diesen Zukunftsgimmicks habe ich jetzt wirklich noch charmant gefunden. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass sie die Schauspielerin von der Jennifer ersetzt haben. Das war eine andere gewesen, im zweiten Teil. Statt der Claudia Wells ist es Elizabeth Shue gewesen, im zweiten Teil.
Weißt du dort noch, warum das war? Das habe ich jetzt nicht mehr präsent.
Ja, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ein tragischer Hintergrund. Ich glaube, Claudia Wells, ihre Mutter oder ihre Tante hat Krebs gehabt oder war krank gewesen und sich wollte um ihre Mutter kümmern und hat darum den zweiten Teil abgesagt. Dann haben sie müssen ersetzen. Also es ist nicht so, dass man die irgendwie rausgeschossen hat oder gefunden hat, die hat schlecht gemacht. Ich finde, die hat das sehr gut gemacht im ersten Teil, ihre Rolle.
Ich am Fall, also, das muss ich noch schnell sagen, als Kind bin ich hure verwirrt gewesen, weil die Elizabeth Shue hat ja eine rechte Ähnlichkeit mit Lia Thompson, oder habe ich auch gefunden als Kind. Vielleicht hat das auch noch, ist noch geschuldet gewesen, dass dann halt die Bildqualität noch nicht so gut ist gewesen vom Fernsehen. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum spielt jetzt die gleiche Frau, wo Marty seine Mutter spielt, noch seine Freundin. Das macht doch keinen Sinn. Bis ich dann mal checke, dass es gar nicht die gleiche ist.
Obwohl, im ersten Teil hat sie ja gestimmt, oder?
Da ist ja seine gut, ja.
Fast seine Freundin geworden, oder?
Es wäre dann auch wieder so ein ironisches Augenzwinkern gewesen. Wenn es denn so wäre gewesen, ist es ja natürlich nicht.
Sehr, 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 sehr nerdig. Und ein Fun-Fact, wo mir noch aufgefallen ist, einer von diesen Buben, der macht Kaffee, mit dem Spielautomat am Gamen sind, ist der Elijah Wood.
Genau. Herr Frodo! Ich glaube, er war seine erste Rolle. Er war ja noch ein ganz junger Bursch gewesen, das stimmt. Ja.
Und dann habe ich noch gesehen, er liest doch in einer Szene, Zeitung, USA Today.
Ja.
Auf Papier natürlich. Ich meine, wer hat schon Internet in 2015,
oder? Also, ja, vor allem die Röhrenbildschirme und so. Weißt, also, ja, genau. Das könnte man jetzt Stunden diskutieren.
Ich glaube, das Internet ist nicht erfunden worden in der Variante 2015. Weil sie verschicken ja noch Fax, you're fired, oder? nein, der USA Today hat interessante Schlagzeilen gehabt. Ich habe wirklich das Bild angehalten und die Schlagzeilen gelesen. Die Queen Diana kommt auf Staatsbesuch in den USA.
Oh, Scheiße. Schau jetzt hier.
Der Präsident von den USA ist weiblich, weil es heisst Her, oder? Mhm. President Her. Und da bin ich nicht ganz gestiegen. In einer Schlagzeile steht etwas von Swiss Terrorists. Mhm. Gefahr durch Schweizer Terroristen. Da bin ich gar nicht gestiegen, was das für eine Anspielung soll sein.
Das ist jetzt aber interessant. Da bist du dann noch nachher forschen.
Ja, ich habe versucht noch zu recherchieren, aber ich habe nicht wirklich etwas Schlaues gefunden in so einer ersten Google-Suche. Vielleicht ist jemand der absolute Experte oder Expertin, der zulässt und kann ja sonst ein Feedback schicken, was das genau soll.
Oder wir schreiben Bob Geil einfach ein Mail und fragen ihn. Vielleicht gibt er die Antwort. Genau. Der hat ja, glaube ich, nicht mehr anders zu tun mittlerweile.
Er verwaltet nur noch seine alten Filme. Nein.
Was auch noch so ein Fun-Fact ist, mach nur mal, hast du noch etwas zu sagen?
Ja, ich kann nur mal sagen, sagen, eben, wir haben jetzt gehabt von Sachen, die sie nicht vorausgesagt haben, richtig, oder?
Ja.
Es gibt aber auch Sachen, die sie richtig vorausgesagt haben. Ich meine, die Flut von den Fernsehkanälen, die dargestellt wird, im zweiten Teil. Weißt du, wo der junge Marty McFly Fernsehen schaut, hat er ja, ja X-Kanal, das zum Beispiel stimmt. Und sie haben ja so eine Art Landschaftskanal, wo sie eingeschaltet haben auf ihrem Fernsehen.
Genau, ja, auf dieser Leinwand.
Auf dieser Leinwand. Und da gibt es ja, also es gibt ja so Landscape-TV, gibt es ja tatsächlich heutzutage. Gibt ja für jeden Mist, hat jetzt fast gesagt, gibt es einen eigenen Fernsehkanal, gibt es gar Hunde-TV, Fernsehen für Hunde. Diese Türen zum Beispiel mit dem Fingerabdruck aufmachen statt mit dem Schlüssel, gibt es heute auch.
Ja.
Bildtelefonie, ich meine, was machen wir heute den ganzen Tag? Wir machen Zoom-Calls, oder?
Ja, das auch das stimmt, ja.
Haben sie für uns gesagt, ja. Ja.
Ich warte einfach immer noch auf die kleine Pizza, die dann im Backofen grösser wird.
Die wäre geil, es ist die integrierte Pizza, ja, genau. Du bist das wunderbar, der Mann. Und da muss ich auch sagen, im ersten Teil sind ja die beiden Charaktere, Marty, seine Mama und sein Vater, das sind ja so glaubwürdige Figuren, oder?
Ja.
Im zweiten Teil sind das völlige Knallcharge. Das musst du mal achten, wenn du den zweiten Teil nochmal schaust. Das ist einfach nur noch, beide laufen so gebuckt, wie, also, es ist wie, also, die spielen wie ein Seniorentheater, Räumlange irgendwie. Einfach so, spielen wir eine alte Frau. Okay, ich bin jetzt eine alte Frau. Ich bin jetzt ein alter Mann. Das hat mir gar nicht gefallen. Ja. Das hat den wichtigen Charakteren aus dem ersten Teil, das im zweiten Teil irgendwie, hat nicht zu ihnen gepasst.
Da kann ich noch etwas einwerfen, im Fall in diesem Zusammenhang. Etwas, was ich mir notiert habe. Und zwar, dir ist ja aufgefallen, dass der Vater ja, der hat irgendwie einen Golfunfall gehabt und ist dann, wird irgendwie verkehrt so von einem futuristischen Gerät so irgendwie durch das Zeug gezogen. Der Grund ist, dass der Crispin Glover, also der, der Vater im ersten Teil gespielt hat, schon im ersten Teil recht mühsam war, für mit ihm zu arbeiten, scheint es. Der hat einfach machen, was er will. Also hat so Krach gehabt mit dem Regisseur Alain André Dieu. Und für den zweiten Teil hat er dann, glaube ich, zu viel Stutz wollen und darum haben sie ihn dann nicht mehr gecastet. Und das ist eben ein anderer Schauspieler, weil ursprünglich wäre die Idee für den zweiten Teil gewesen, dass man die ganze George McFly-Geschichte wieder ein bisschen mehr aufgreift. Aber durch das, dass wir müssen den Darsteller ersetzen müssen, hat man dann gesagt, ja, den schauen wir einfach so, dass wir nicht gross irgendwie müssen präsent haben in diesem Film und hat dann einen anderen Schauspieler genommen und auf den Kopf dreht, damit man dann nicht sieht, dass es ein anderer ist.
Ah, schau jetzt, das habe ich nicht gewusst.
Spannend. Und darum stirbt er ja, also, das ist dann noch im weiteren Verlauf vom Film, wo ja der George McFly nicht tot ist im 1985. Im veränderten 85.
Im bösen 1985.
Ja. Das war eigentlich der Grund gewesen, warum dass sie überhaupt auf die Idee sind, den George McFly dort zu sterben. Weil man eben den Originalschauspieler nicht mehr hatte. Und wenn wir dann noch weiter zurückgehen in die 50er Jahre, dann siehst du ja von ihm immer nur Sachen, die aus dem ersten Teil aufgenommen wurden, aber du siehst keine neue Szene mit George McFly. Weil man eben die nicht können drehen, weil Crispin Glover noch gar nicht dabei war.
Und das muss ich sagen, haben sie wieder sehr gut und sehr schlau gemacht im zweiten Teil. Wie sie die alten Filmschnitte quasi so eingepflegt haben in die Handlung. Oder ist es im dritten gewesen?
Nein, es ist im zweiten. Ja, dort wird es ja dann wirklich Brainfuck, wo sie dann wieder in die 50er Jahre zurückreisen, wo quasi parallel dazu ja Geschichte vom ersten Teil läuft und sie greifen dann dort ein wieder. Also das habe ich auch ganz sackstark gefunden.
Das haben sie gut gemacht, ja, das haben sie wirklich gut gelöst. Auch der Ablauf und so, das ist dann wieder, da hast du wieder gemerkt, das haben sie ganz gut auch vom Drehbuch her, der Ablauf haben sie sehr gut geplant gehabt irgendwie. Eben die ganze Geschichte, bis der Marty auf der Bühne ist und dann auf der Bühne runterkommt, die Eltern nochmal die Schüsse seiten und rausgeht, dann kommt nochmal der Biff und bla bla bla. Das ist wirklich gut gemacht.
Ja. Da können wir vielleicht noch schnell darauf eingehen, warum es überhaupt so weit kommt. Weil der Biff klaut im 2015 Zeitmaschine.
Weil der alte irgendwie Biff, muss man sagen. Gell? Der alte Biff.
Ja, genau, der Grossvater Biff, der irgendwie das Gespräch vom Doc und vom Marty mitbekommt und checkt, dass die aus einer anderen Zeit sind. Und er mit einem Sportalmanach, sagen sie an dem, wo alle Sportresultate von früher drin stehen, reist zurück ins Jahr 55 und gibt seinem jüngeren Ich das Buch, wo ja quasi erst in Zukunft entsteht, aber er natürlich dann alle Antworten hat für Sport. Resultat und durch das der junge Biff kann Sportwetten machen und so Millionen gewinnt. Oder Milliarden, weißt du, komm. Auf jeden Fall auch, wenn er der grosse Zampano ist, im 85, und das ist ja der Grund, warum es das 85 so verändert ist. Und dort finde ich auch noch eine geile Analogie, was sie schon ein bisschen vorausgesagt haben, Donald Trump.
Mhm. Ja, das ist, also das ist ja offensichtlich der Donald Trump gewesen, oder? Auch schon die Frisur, das Verhalten, der Turm, Biff Tower, Trump Tower. Also die können mir nicht erzählen, dass, ja, Figuren sind rein zufällig, Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Come on. Das ist mit voller Absicht und vollem Schmackes, haben sie da den Donald Trump aufs Korn genommen und sie haben genau richtig vorausgesagt. Und ich glaube, im 2015, wenn sie es nicht verhindert hätten, wäre der auch Präsident gewesen von den USA, denen, der Biff.
Ja, eben, das wäre vielleicht eher die andere Story, die vielleicht auch noch entstanden wäre, je nachdem.
Was ja der Realität relativ nach würde kommen, oder? Ich meine, wann ist Trump gewählt worden? 2016. Also, das ist nicht so, so weit weg.
Das haben sie eben auch recht gut gebracht, ja.
Das haben sie wirklich gut vorausgesagt, das stimmt.
Ja. Wie ist die ganze, also du hast ja auch ein bisschen gesagt, dass Zurück in die Zukunft der zweite Teil die am wenigsten liebste ist von dieser Reihe. An was liegt das eigentlich dann schlussendlich? Weil du hast jetzt gesagt, du bist dieser Zukunftsdarstellung und so, dem, ja, so ein bisschen Augenzwinkernden, bist jetzt nicht gross abgeneigt. Was stört dich denn eigentlich so an diesem Film?
Dass es so, die Handlung ist so wirr, es ist so völlig, die Handlung im ersten ist glasklar. Und auch im dritten ist es glasklar, es gibt ein grosses Ziel, oder? Wir wollen im ersten wieder zurück in die Zukunft, wir wollen im dritten wieder zurück in die Zukunft. Im zweiten ist irgendwie, wir gehen zuerst, eben, wir haben sich kaum richtig zusammenfassen, der Ablauf der Handlung. Ja. Und das ist so verwirrend, und der Doc muss ja mehrere Mal, muss er ja den Erklärbär machen. Der steht an und erklärt auf einer Tafel, was jetzt mit dem Zeitstrahl ist. Ich meine, Paralleluniversen sind, glaube ich, damals mal 1989 noch nicht so. Der Tagesordnung gesehen, der Kino. Heute mit Marvel und Co. Ist das wahrscheinlich für Zuschauer einfacher zu verstehen. Dort mal noch müssen rasch den Tag 5 Minuten erklären, was das genau ist. Ich finde das Drehbuch nicht so schön, nicht so gut. Es ist da, wo abläuft, Logik. Es hat so viele Logiklöcher irgendwie. Und klar, eben, es ist ja Popcorn-Kino, man soll anhocken und nicht gross denken, aber trotzdem ist der erste und der dritte Teil sind einfach logischer, oder? Es macht mehr Sinn. Obwohl im dritten Teil gibt es dann für mich auch noch eine Sache, die ich ein bisschen komisch finde, da kommen wir dann später dazu.
Da bin ich gespannt, ob das mit meiner Meinung sich deckt, weil dort habe ich auch etwas, was mich ganz extrem fest gestört hat, aber da kommen wir dann später noch drauf.
Genau. Und das ist ein bisschen der Grund, warum der zweite Teil bei mir ein schwächeres Image hat als der erste. Vor allem der erste und auch der dritte. Am dritten habe ich durchaus durchs Band durch meinen Spass gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im zweiten Teil sogar auch kurz mal eingeschlafen. Ich musste zurückspulen.
Ah ja.
Also, ja. Und im ersten
Wo denn? Quasi.
Irgendwann in der Mitte, wo sie im 1985 sind.
Ja.
Doch, 1985. Im bösen 1985, irgendwie mal dazwischen, wo der Marty irgendwie das erste Mal im Turm ist, zum Biff, und dann beim zweiten Mal im Turm ist, dort drin, wo der Doc in der Zwischenzeit noch erklärt, da habe ich irgendwie ein bisschen den Faden verloren, bin mal kurz weggeknickt. Macht aber nichts, ich habe den Film ja schon ein paar Mal gesehen, also das hat den Filmgenuss gehabt.
Ich glaube, das Problem, das du jetzt gerade ansprichst, ich habe das Gefühl, der Film, der wechselt ja den Ton extrem krass so in der Mitte, oder? Weil zuerst ist es so locker flockig Zukunftszeug, oder? Das haben sie sich halt wie irgendwie aufgebürdet durch den Schluss vom ersten Teil. Und dann gibt es den krassen Cut, wo sie dann wieder in die 85 gehen, und dort ist ja wirklich einfach unglaublich, oder? Ich meine, Anarchie pur, oder? Irgendwie der Schulleiter, der noch mit seiner Schrotflinte im Zeug rumballert, und der Marty, der völlig nicht mehr rauskommt, was abgeht, und der Bär, der vom Biff ist umgebracht worden, und dann wird er noch zusammengeprätscht, du weiss eh was. Also eigentlich völlig anders, als der Film eigentlich hat angefangen. Und ich würde jetzt behaupten, im Nachhinein, dass es ihn vielleicht gut da hat, wenn sie auf das Zukunftssetting geschissen hätten, am Anfang, und einfach wie die Geschichte hätte wohl erzählen. Weißt du, der Biff irgendwie auf eine andere Art und Weise. Weißt du, es hätte ja auch können sein, dass er im 85 mitbekommen hat, hey, die Zeitmaschine, und die dann geklaut hat und zurückgereist wäre und sich selber dort ein Buch gegeben hat oder etwas. Hätte ja eigentlich auch funktioniert, aber dummerweise, weil sie eben die Zukunftsvision hatten im ersten, haben sie das wie noch aufgreifen. Aber dann wäre es vielleicht eine rundere Sache gewesen. Weil die Zukunftsgeschichte steht so ein bisschen, so ein bisschen Landschaft und hat irgendwie zum Rest vom Film, was sie eigentlich erzählen wollen, hat sie eigentlich nicht so viel dazu, also grossartig dazu beizufügen, denkt es mir so ein bisschen.
Nein, es war ein Gimmick gewesen, eben, wie du sagst, das haben sie müssen machen, weil es im ersten Teil halt so eingeführt worden ist. Was ich mich auch gefragt habe, der Sportalmanach, das ist jetzt halt, das ist jetzt wirklich nur ein Gedanke. Aber in echt würde es so ein Buch ja nie geben. Ich meine, wer kauft ein Buch, wo einfach Sportresultate drinstehen, von irgendwie 30, 40 Jahren?
Ja, Marc, also, das können wir nicht verstehen, weil wir halt einfach zu wenig sportaffin sind vielleicht, gell? Also, ja, das Gefühl, es könnte Leute geben, die das machen.
Jetzt.
Ich weiß es nicht.
Das ist doch der most boring Book vom ganzen Jahrhundert. 1. September 1975, 3:0. 2. September 1975, 1:1. Also, ja, gut, vielleicht, wenn wir keine sportaffin
sind. Ich weiß es nicht. Also, alle sportaffine Leute, die uns zulassen, und ich weiss, es gibt ein paar, könnt ihr mir sagen, ob es so etwas gibt, erstens, und zweitens, ob ihr nicht so etwas würdet kaufen, also heutzutage sowieso nicht mehr, weil man ja alles im Netz kann nachlesen kann, aber ich würde im Fall da gar nicht, das würde jetzt nicht so in Frage stellen, dass es so etwas gibt im Fall.
Ich schon. Ja. Ich denke, in meiner Welt findet so etwas nicht statt, also ich würde mir nie so ein Buch kaufen, das fände ich relativ das langweiligste Buch. Also, gerade noch Mathematikbuch und der Sportalmanach in der langweiligen Rangliste irgendwie. Aber egal.
Also, lass jetzt ein schnell googeln. Es gibt tatsächlich einen Sportalmanach. Das ist ein Jahrbuch, das Sportergebnisse der Vergangenheit auflistet. Ja, also, das gibt es tatsächlich.
Das ist nicht einfach Merchandise von Zurück in die
Nein,
Zukunft.
Nein, das gibt es tatsächlich. Also, natürlich kommt als erstes geht das von Back to the Future hier. Man kann das sogar noch kaufen als Merchandise. Aber ja. Hier. Ah ne, warte jetzt, da gibt's wirklich, das kannst du bestellen, sogar auf Ex Libris. Grace Sports Almanac. Ein Taschenbuch.
Jetzt müssen wir nur mal eine Zeitmaschine kaufen und dann wären wir putzt und gestrahlt, Bodo.
Du hast ja vorhin noch über das geredet gehabt, dass du dir ja überlegt hast, würdest du deinen Eltern, wenn du in die Vergangenheit könntest reisen oder ihnen ein bisschen Tipps geben und so. Die Überlegung hast du sicher auch gemacht im zweiten Teil, oder? Wie wäre das, wenn du so ein Buch hättest und in die Vergangenheit könntest reisen?
Ich würde es noch sofort machen und gnadenlos ausnutzen. Also, sind wir ehrlich, Bodo? Das würden wir doch alle machen.
Ja,
oder?
Sicher, logisch. Also, das ist gar keine Frage.
Ich habe jetzt mehr gemeint, du würdest mich fragen, ob ich mal gerne in die Zukunft reisen und schauen, wie es in der Zukunft aussieht.
Das wäre natürlich auch eine interessante Frage, wenn du die schon in den Raum wirfst. Was sagst
du? Ja, absolut. Je weiter, desto besser. Weil die Vergangenheit kennen wir, fände ich zwar auch spannend, obwohl, ich meine, was bekommst du in der Vergangenheit? Typhus, schlechtes Wetter und am Schluss wird es aufgehängt, irgendwie, weil einer aus Versehen die Hemd findet im Hosensack. Du bist ein Ketzer. Nein, aber ich fände beides spannend. Aber in Zukunft weiss man ja nicht, was wird. Also, es wäre extrem spannend. Was ist in 20, 30 Jahren?
Ja, da frage ich mich, da habe ich noch nicht so eine Antwort drauf, ehrlich gesagt. Ob ich wirklich
also, du wirst es erleben, du bist noch jung.
Ja, gut, das, ja, mal schauen, ja.
Also nicht mit dem Lebenswandel, aber ja, grundsätzlich.
Ja, das stimmt. Ja, dann müsste ich mich auch noch ein bisschen mehr zusammennehmen, dass es noch so weit kommt. Aber ja, das ist ja gleich, das ist jetzt nicht Thema, gell? Wir sind immer noch bei Back to the Future.
Genau.
Und was ja interessant ist an diesen Fortsetzungen, ist ja, dass die ja gleichzeitig gedreht wurden. Das war ja auch ein bisschen ein Novum gewesen. Man hat dann gesagt, nach dem ersten, der so erfolgreich war, man braucht jetzt Fortsetzungen. Und dann hat man ja den zweiten und den dritten Teil quasi gleich nacheinander gedreht. Die sind ja, glaube ich, ziemlich nah aufeinander rausgekommen. 89, der zweite und der dritte näher im 90. Und jetzt meine Frage, findest du, man merkt, dass du jetzt, wo diese Filme ja alle am Stück geschaut hast, merkt man, dass die Filme beide gleichzeitig entstanden sind? Weil ich würde behaupten, der zweite und der dritte sind dann gleich auch wieder hure grundverschieden.
Nein, das haben sie ja wirklich schlau gemacht. Gut, es war ja nur noch eine Möglichkeit gewesen. Die Vergangenheit haben sie gehabt, die Zukunft haben sie gehabt. Sie haben ja nur noch in die Western-Zeit gehen. Ich meine, Ja, in die Zeit vom Römischen Reich haben sie ja nicht können gehen, weil dort ist nichts gesehen in den USA. Das ist, dort hat es ein paar Indianer gehabt. Oh, Entschuldigung, Native Americans gehabt und, ein bisschen Wüste, und das ist es gesehen, oder? Sie haben ja müssen in die Zeit gehen vom Wilden Westen. Sie haben ja praktisch keine andere Möglichkeit mehr gehabt. Es ist ja eben eine Zeitreisemaschine und eben nicht eine, die gleichzeitig noch, in der Gegend rum kannst reisen. Ja. Da gibt's ja andere Zeitreisefilme, oder gleichzeitig dann noch kannst eingehen, an welchen Ort du möchtest reisen in der Vergangenheit.
Ja, was ja überhaupt keinen Sinn macht, aber ja.
Es macht null Sinn, ja, genau. Und da ist ja mehr so noch ein Motto wie bei Time Machine, bei dem grossartigen Film aus den 60ern, oder? Du bist immer am gleichen Ort und erlebst auch verschiedene Zeiten. Was war die Frage?
Nein, ob du gefunden hast, man merkt, dass die Filme quasi back-to-back sind gedreht worden. Weißt du, so vom Ton her, dünkt es mir eben, also von mir aus gesehen, hätte es jetzt auch irgendwie 4 oder 5 Jahre dazwischen können sein, man merkt eigentlich nichts. Weißt du, das ist wie, jetzt zum Beispiel wie bei anderen Sachen, die ja näher jetzt kommen, wie Matrix oder Pirates of the Caribbean, wo man ja wirklich so ein bisschen mehr, oder Herr der Ringe zum Beispiel ja auch, wo man wirklich merkt, ja, die Filme sind, glaube ich, wirklich so ein bisschen aus einem Guss entstanden, und dort, denke ich, gibt es dann gleich noch einen rechten Break drin, nach dem zweiten Teil zum dritten. Also gerade was gewisse Figuren angeht, zum Beispiel. Ja.
Also ich finde, man könnte problemlos den ersten und den dritten schauen und den zweiten auslassen. Also wäre jetzt kein Problem, finde ich.
Ah, darum hast du gefunden, der erste sollte so aufhören, wie der dritte anfängt. Dass genau. Man die zwei gar nicht braucht. Okay,
gut. Ja, kannst alles überspringen. Kannst direkt in den dritten reingehen.
Ja.
Nein, die Zukunftsgeschichte hat schon gefallen. Das hat man schon machen müssen, auf irgendeine Art und Weise. Aber man hat dann wahrscheinlich gerade müssen in der Zukunft bleiben und nicht nochmal ins 85 zurück und dann wieder ins 55. Das ist ein bisschen zu viel. Aber
ja, eben, das ist ein bisschen die Frage. Oder das eine oder das andere. Entweder man zieht die Zukunftsgeschichte einfach konsequent durch, oder man macht die andere Story, die ich halt schon sehr spannend finde mit dem Biff, dass man ihn irgendwie dran muss hindern, dass er da der grosse Zampano wird und alle jüngere Jocht und so. Das finde ich eigentlich noch eine coole Idee. Also von dem her, aber man hat sich für etwas müssen entscheiden irgendwie am Schluss.
Genau.
Das ist so ein bisschen der Punkt.
Hat sich für einen Weg müssen entscheiden.
Er ist einfach ein bisschen überladen.
Das ist schon. Aber wo man es merken kann, wenn man alle am Stück geschaut, zwischen 2 und 3, dass es quasi in einem Guss gedreht worden ist, ist beim sogenannten, aber das ist ja ein schönes Wort gesagt, das Foreshadowing.
Ja, genau, ja.
Also, wo der Doc erzählt ja im zweiten Teil, ja, also, Western, Old Western sind ja seine Lieblingszeit und ja, sind ein riesen Fan von Jules Verne und la, la, la. Und das wird ja alles in dem dritten Teil, da werden wieder Fäden gelegt im zweiten für den dritten Teil. Ja. Da merkt man es ein bisschen, das haben sie zwischen dem ersten und zweiten nicht so, ja, logischerweise nicht so können machen, wie du richtig gesagt hast. Nach dem ersten war ja eigentlich ursprünglich Schluss gewesen mit dieser Geschichte. Da merkt man es, aber sonst ist das ein komplett anderer Film als der zweite und der erste. Also das ganze Western, die ganze Western-Umgebung macht es halt speziell. Und Lack sieht Hill Valley geil aus in dieser Variante von Wilden Westen. Hat mir sehr gut gefallen. Also so, das haben sie super gemacht. Es sieht wirklich aus wie der Wilde Westen, dritte Teil.
Das ist ein kleiner Einwurf. Warum gehen sie überhaupt die Wilden Westen? Für all die, die uns hören, obwohl sie die Filme nicht haben gesehen, was ich jetzt zwar nicht denke, aber es gibt sicher ein, zwei Nassen, die das machen. Wahrscheinlich. Ja, es gibt immer so die eine Person. Der Punkt ist ja, dass der Doc und der Marty die Vergangenheit müssen korrigieren, weil der Biff ja den Almanach bekommen. Dann müssen sie ihm den wegnehmen, also im jungen Biff 1955, und das klappt. Dummerweise ist der Doc dann in die Zeitmaschine und es fährt an stürmen, er wird vom Blitz getroffen, wird dann, also man weiß nicht genau, was mit ihm passiert, er ist irgendwie dann so ein bisschen Feuer in der Luft und Zeug und Sachen, und er ist weg, und Marty fragt sich auch, shit, jetzt ist der Doc tot. Dann kommt aber gleichzeitig kommt so ein Pöstler vorbei und gibt ihm ein Gouvert. Und scheinbar hat der Doc aus der Vergangenheit, weil es ihn durch den Blitzschlag ins 1885 katapultiert hat, dann zumal einen Brief aufgegeben, wo dann irgendjemand, jetzt wird es schon wieder kompliziert, irgendjemand in Zukunft dem Marty soll geben, im 55, weil ja der Doc weiss, dass der Marty dann dort ist. Ihm dann sagt, es geht ihm gut, er ist im Wilden Westen und Zeug und Sachen, und er soll sich doch mit dem Doc aus dem 55 wieder zusammentun. Der, der parallel Marty aus dem ersten Film hilft, in die Zukunft zu kommen, dann der Marty aus dem zweiten Film dann hilft, auch wieder ins 85 zu kommen. Und das ist dann der Schluss von diesem Film ist eigentlich, man sieht echt die Szene von Back to the Future 1, wie der Marty in die Zukunft geht, der Doc, der sich freut, dass es geklappt hat, und dann kommt aber der Marty aus dem zweiten Teil zu zäckeln und sagt so, Tag, 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 und dann sagt, was machst du hier? Und dann sagt er, ja, ich bin zurück aus der Zukunft. Und dann geht er in Ohnmacht. Und das ist der Schluss vom zweiten Teil.
Und drum der Anfang vom dritten auch wieder.
Ja. Darum könnte man doch eigentlich jetzt zum dritten übergehen, was meinst
du? Absolut.
Der hat ja auch noch einen kleinen Einspieler.
Achtung.
Im wilden Westen, eingehüllt in eine Staubwolke und verfolgt vom Gedonner der Pferdehufe.
Großer Gott!
Ja, das ist stark, Marty!
Indianer!
Starten Marty und Doc in diesem Sommer noch einmal durch und erleben ihr größtes Abenteuer. Doc lebt in der Vergangenheit.
Das würde ich nicht riskieren, Tennen!
Und wird gleich Geschichte sein.
Das ist ja eine ganz grausige Zukunft!
Ich werde ins Jahr 1885 zurückfahren und hole sie heim.
Zurück in die Zukunft. Teil 3.
Ja, und warum reist Marty nicht zurück ins 85, also ins 1985, weil sie einen Grabstein finden, er und der Doc aus dem 55, wo drauf steht, dass der Doc 1885 erschossen wurde vom Vorfahr vom Biff Tannen, vom Beaufort Mad Dog Tannen. Und darum geht er zurück, oder will er zurück ins Jahr 1885 und den Doc retten und zurücknehmen in unsere Realität oder ihre Realität dann 1985.
Und ich muss auch sagen, die Trailers, ich liebe die Trailers irgendwie. Das ist jetzt mal ein kleines Hörspiel.
Ja, die gehören lachen, das ist gut.
Das ist super. Das ist die Vergangenheit und das ist die Zukunft. Wunderbar. Ja. Wunderbar.
Übrigens geht es zurück in die Zukunft als Hörspiel auf YouTube.
Es hat ja auch eine Trickfilmserie gegeben, oder?
Ja, über die können wir sonst dann auch mal reden, ja.
Was natürlich mir gerade als erstes ins Auge kommt, ist beim Mad Dog 10 ist so die Parallele zu einem Simpsons-Gag.
Achtung!
Hey, McFly!
Ah, das ist schon alles gewesen, jetzt kommt noch mehr.
Nein, das ist alles gewesen.
Bei den Simpsons gibt es doch den Frank Grimes.
Ja.
Das ist so ein Arbeitskollege vom Homer, wo aber der Homer findet ihn total lässig, aber er findet der Homer der letzte Depp.
Ja.
Und am Schluss, Achtung, Spoiler, am Schluss stirbt Frank Grimes. Und der Homer sagt immer Grimy zu ihm. Und er sagt, hör auf, mich Grimy zu nennen, ich hasse das. Und am Schluss ist Beerdigung von Frank Grimes, weil er stirbt, weil er etwas Dummes tut. Und dann heisst bei der Beerdigung Frank Grimes oder Grimy, wie er gerne genannt wurde. Und das ist doch genau gleich, weil im zweiten Teil siehst du ja quasi, im Ausschnitt siehst du ja die Geschichte, es gibt das Biff Tannen Museum, oder?
Stimmt, genau.
Und dort ist Geschichte, heisst, ja, der erste Vorfahren in Amerika vom Biff Tannen, das ist der Beaufort Mad Dog Tannen gewesen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so die ganzen Westernhelden, die haben ihre Spitznamen wahrscheinlich alle nicht so wahnsinnig lässig gefunden. Ich weiss nicht, Billy the Kid.
Ja, das fände ich jetzt auch nicht so als Kompliment, so als erwachsener Mann, wenn man mir den Kid sagen würde.
Und das finde ich eben eine feine Beobachtung. Ja. Ich weiss, es ist eine mega Kleinigkeit, aber ich finde das so fein und so gut beobachtet, dass er seinen Spitznamen, den Mad Dog, hassen tut. Der Beaufort Tannen. Mhm. Und da muss ich grundsätzlich mal sagen, der Schauspieler, wo der Biff spielt und alle die Varianten, ich finde, er hat das richtig gut gemacht. Ein richtig schön, toller Bösewicht.
Das ist noch krass. Hast du gewusst, dass das eigentlich ein Stand-up-Comedian war, ursprünglich, der Thomas F. Wilson?
Ja, ich habe mal etwas gesehen, wo er darüber erzählt, dass er immer auf die eine Rolle reduziert wird vom Biff. Und da hat er immer so einen kurzen Stand-up. Aber dass er das regelmäßig macht, nein, das habe ich nicht gewusst.
Nein, also er ist ursprünglich aus dem gekommen und hat mehr die Rolle bekommen als Biff. Und das ist mir ja dann ein bisschen zum Verhängnis geworden in Zukunft, weil er ja dann echt von so vielen Leuten ist gehasst worden. Da gibt es ja Analogien zu anderen, wie zum Beispiel einem Arschloch-King aus Game of Thrones oder so, wo er echt gar keine anderen Rollen mehr bekommen, weil sie irgendwie so also er ist jetzt spezifisch auf den Biff-Charakter so festgelegt worden. Er hat, glaube ich, jahrelang auch ein bisschen darunter gelitten. Mittlerweile hat er's, macht er Profit daraus und geht da irgendwelche Conventions und so und zelebriert dort seine Rolle, die er dann gemacht hat. Aber eben, ist auch noch spannend. Aber wie du sagst, ist krass, wie der das Arschloch so gut überbringt.
Ja, und das ist wichtig, fast noch wichtiger, wenn nicht wichtiger, aber genauso wichtig wie ein guter Held, ist ein guter Anti-Held. Und es gibt viele Filme genau an dem Kranken, dass der Anti-Held, also der Bösewicht, wenn man so will, dass der eben nicht gut ist. Und das ist, das haben sie hier wirklich super gemacht. In allen drei Teilen ist der Biff ein richtiges A-Punkt-Punkt-Loch. Und genau für das, tue ich ihm Respekt zollen. Und für das muss man ihm gut, das ist wirklich gut gemacht, gut gespielt. Auch ein gutes Drehbuch natürlich.
Ja. Ja, und er weiß auch, wie umsetzen von dem her. Also es ist eine sehr gute Symbiose, kann man sagen, zwischen Drehbuch und Darsteller.
Und auch seine Körperlichkeit, man nimmt ihn den Bulli voll ab, oder? Wo andere dort mobben, oder? Das möchte ich irgendwann mal speziell herausstellen, dass er das wirklich sehr gut gemacht hat. Der Mad Dog Tannen, alias Biff Tannen, alias alte. In 2015 gibt es auch noch einen Tannen.
Ah, der Griff.
Griff.
Sehr kreative Namenswahl. Ja, genau. Der Griff Tannen, ja. Das ist ja so ein bisschen eigentlich ein Weiche, aber hängt da der Herz hier raus. Ja.
Genau.
Ja. Beim Biff und so können wir da sicher noch drüber. Wir haben vorhin noch schnell off the record gesagt, dass wir am Schluss noch schnell ein bisschen ein Resümee ziehen mit unseren Lieblingsszenen und Lieblingscharakteren. Da wird Biff sicher auch noch in einer oder anderen Form Erwähnung finden. Aber jetzt noch schnell zu dem dritten Teil, Back to the Future. Eben der Marty, wir haben es schon gesagt, reist zurück ins Jahr 1885.
Great
weil der Doc Scott muss retten, weil der ja eben vom Mad Dog Tannen erschossen wird. Und,
wegen $80.
Genau, wegen $80.
Wegen einer Streitigkeit um $80.
Ja, so. Weil er irgendwie wegen ja, jetzt habe ich es auch nicht mehr präsent. Er müsste, glaube ich, neue Hufe irgendwie auf das Ross tun oder so. Gell?
Er ist ja der lokale Hufschmied, wie
ja,
er
genau,
sagt,
eben, ja.
In dieser Vergangenheit. Und der Biff Tannen hat ihm ein Ross gebracht zum Behufen. Und das Ross hat die Hufe verloren, schon
mal kurz ja, genau, Zeit. So ist es gewesen,
und dann hat er das Ross erschießen. Warum auch immer, das steht offen, liebe Tierschützer, warum?
Ja, aus dem Affekt denk, oder?
Mad Dog Tannen ist halt der Bösewicht. Ja. Und dann sagt er im Doc, du musst mir das Geld retour geben. Und dann sagt er, also du schuldest mir $80, ich habe $5 für die Hufe und 75 fürs Ross. Dann sagt du Doc Brown, der ja sonst auch sehr intelligenter Wissenschaftler ist, der sehr rational denkt, sagt, ja, also ich würde sagen, du hast ja nichts gezahlt, also sind wir sozusagen quitt. Und da ist eben eine von meinen zentralen, also gell, Kritik, genau für das Schlusszeichen, Punkt vom dritten Teil. So, wenn nämlich der Doc schlau gewesen wäre wie der andere Teil, hat er gesagt, ja, also kommt, da ist die $80 und jetzt gang.
Ja.
Und der Film wäre erledigt gewesen, oder? Der Film wäre rum gewesen, er hat keinen Grund mehr gehabt, ihn zu schießen.
Ja, drei Buch mal.
Weil er ihm helfen will. Ja, ich weiß. Es muss irgendein Grund gefunden werden für den Konflikt.
Vielleicht hätte er einfach halt keine $80 zur Hand gehabt.
Er hat einen ganzen Koffer mit Geld aus allen Jahrzehnten,
ja, im zweiten Teil. Und er, muss ich sagen, dümpelt es für mich so ein bisschen. Also, ich finde den Anfang sensationell von diesem Film, wirklich. Also von dort an, eben, das so direkt anschließt an den zweiten Teil, und dann am Schluss quasi wieder der Anfang ist vom dritten, und dann auch, wie er mit dem Martin mit dem Doc aus dem 55 dort die Zeitmaschine geht suchen, wo ja der Doc aus dem 1885 irgendwo so in alten Minen versteckt hat und so, und wie sie müssen reparieren, und wo der Martin dann zurückreist in Wild West. Und er, sobald er den Doc getroffen hat, ist es für mich dann so ein bisschen... Dort finde ich der Film irgendwie so keine Fahrt. Es ist so, ja, und dann gibt es noch da die lustige Liebesgeschichte mit der Clara, die Lehrerin, die sie retten, und irgendwie, es wird dann für mich erst wieder so spannend gegen Schluss, wo er der Konflikt zwischen Marty und dem Mad Dog noch entsteht, der ja muss, weil dann ist dann der Marty das Ziel von ihm und nicht mehr der Doc und so, und das gibt ja dann wieder so ein bisschen Pfeffer in die ganze Geschichte, aber sonst so, ist es so ein bisschen dröge, denkt es mir so im Mittelteil. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Du findest ihn ja, glaube ich, besser als der zweite Teil.
Also mir hat das nicht gestört, dass ich mal ein bisschen Tempo rausnehme. Man lernt ein bisschen so die Gesellschaft dort kennen, auch die Rolle, die der Doc dort spielt, der ist offenbar sehr gut integriert in die 1885er Gesellschaft. Ich finde es schön, dass ich den Doc auch mal verlieben darf. Bis jetzt war das ja so ein asexuelles Wesen gewesen eigentlich, oder?
Und dort haben wir eben, dort haben wir ein Problem, weil wir die Figur, wie ich sie kennengelernt habe, im ersten und zweiten Teil dort eben nicht mehr, mich nicht mehr überzeugt hat, weil es mir gedacht hat, das ist nicht mehr die Figur, die sie irgendwie vorgestellt haben vorher. Aber eben.
Aber das ist doch so, wenn ein Mensch die Liebe vom Leben trifft, dann ist er nachher ein anderer Mensch. Also das ist, wirkt jetzt mir schon noch glaubwürdig. Und es wird auch damit gespielt, dass der Marty ja eine lustige Szene während dem Dorffest ist schon der Doc dort mit der Clara tanzen, oder? Mhm. Und der Marty so, Doc kann tanzen? Er ist ja selber erstaunt, dass der Doc Brown offenbar noch unentdeckte Talent hat. Und ich finde das eine schöne Liebesgeschichte, irgendwie auch, dass sich über Jules Verne kennenlernen und Liebe lernen, dass sie beide Interesse haben an der Wissenschaft. Und einfach ein nettes Gimmick ist einfach, dass quasi da die Schlucht ursprünglich so geheißen hat wie sie, wie die Lehrerin, weil eigentlich war ja die in die Schlucht abgestürzt.
Genau, ja. Clayton-Schlucht.
Clayton-Schlucht, dankeschön. Und der Doc hat sie ja gerettet und darum heisst es dann irgendwie noch nicht Clayton-Schlucht, sondern und ganz lustig.
Jonah-Schlucht.
Jonah-Schlucht. Und ganz wichtig, lustig ist, das ist auch ein nettes Gimmick, ganz am Schluss vom Film landet der Marzio dann quasi über die Brücke, oder landet er im Jahr 1985 mit dem DeLorean, der dann zerstört wird, von der Loki, die kommt. Und dann sieht man auf der Seite ein Schild und die Schlucht heisst dann
Eastwood-Schlucht, ja.
Eastwood-Schlucht, weil er sich im Film Clint Eastwood nennt. Und ich nehme jetzt mal davon an, gehe ich mal davon aus, dass dann heisst, ja, der Clint Eastwood sieht, wie der Loki in die Schlucht runtergeht und gestorben.
Genau. Ja, aber genau. Der Schluss ja ist, sie haben kein Benzin mehr für die Zeitmaschine und müssen irgendwie die Zeitmaschine können, auf die Geschwindigkeit bringen, die sie ja braucht, damit sie durch die Zeit reisen, auf die 140 km/h oder 88 Meilen pro Stunde. Und für das kapern sie ja dann eben eine Loki und die dort noch irgendwie so Superzündis drin. Weiß auch nicht genau, was dort alles drin steckt. Auf jeden Fall kommt dann die Loki, wird die ziemlich schnell und bringt die Zeitmaschine auf das Tempo, aber hinten dran geht eben nicht Loki natürlich ab und alle rechnen damit, dass jetzt der Marty oder eben Clint Eastwood, wie er sich ja im Film nennt, dort abgestürzt ist in die Schlucht. Übrigens noch ein lustiger Funfact, sie hat Clint Eastwood noch gefragt, ob sie seinen Namen dürfen brauchen und er hat gefunden, ja. Sie hat plötzlich lustig. John Wayne Case oder so.
Eben, und das habe ich gefragt, warum heisst der nicht John Wayne? Das wäre doch die offensichtliche Variante gewesen, oder? Das ist ja der grosse Western-Held, den man kennt, so ja. Gerade in den 80er Jahren.
Der Punkt ist aber, glaube ich, dass du siehst ja im zweiten Teil die Szene, wie der Biff den Clint Eastwood-Western schaut, oder? Wo er ja die Offentöre unter seinem Poncho hat, wo er erschossen wird. Und das wird ja im dritten Teil nochmal aufgegriffen, wo der Martin quasi das Duell hat mit dem Mad Dog, und dort ja auch das Offentöre unter dem Poncho hat.
Genau.
Und ich weiss nicht, ob der John Wayne mal einen Film gehabt hat, wo er das gemacht hat, aber eben, darum ist auch die Analogie zum Clint Eastwood irgendwie entstanden.
Der John Wayne hat in seinen Film vor allem Native Americans verschossen.
Ja, aber ja, das hat man vielleicht auch nicht wollen, irgendwie bezogen nehmen, könnte ich mir jetzt noch vorstellen.
Das ist ja, glaube ich, nicht alles so politisch korrekt in diesen John Wayne-Films zu und her gegangen. Nein, das auch noch witzig ist, dass ich ja quasi alle Einwohner von Hill Valley aus dem 1885 immer lustig machen über den Namen Clint Eastwood. Es nimmt irgendwie noch keinen Namen ernst, irgendwie so, Clint Eastwood, ist das für ein Name? Das finde ich auch so eine witzige Kleinigkeit, oder? Clint Eastwood, wo für Helden umsteht und für Western. Und sie machen sich darüber lustig. Ja. Was ist denn das, oder?
Ja. Ist noch cool, hat er überhaupt sein Okay gegeben für das.
Ja. Ja, da hat er einen hellen Moment gehabt. Mhm. Schön, nicht eben unbedingt.
Einer von den wenigen, wahrscheinlich.
Ja, genau. Auch ein bisschen umstrittene Persönlichkeit. Aber lassen wir das.
Ja. Ich habe schon gesagt, dass mir dem Film stört. Eben, ich finde es cool, dass du dieser Liebesgeschichte etwas hast können abgewinnen, weil die halt gleich recht präsent ist in diesem Film. Auf mich hat sie leider eben nicht so eine positive Wirkung gehabt. Die hat mich eher genervt. Und sonst so der Schluss jetzt von dieser Trilogie, eben, das ganze Finale ist ja recht spektakulär mit dieser Loki und allem. Und dann kommt ja eben die Clara noch und der Doc tut sich ja dann dort irgendwie absondern, weil er sie vor Loki muss retten, weil sie dort fast runtergeht. Mhm. Und der Marty reist dann allein zu 1985 zurück. Und der Doc bleibt eigentlich im 1885.
Holt dort seine Freundin von der Veranda ab.
Genau, wo sie immer noch liegt, seit dem letzten Film.
Dann fährt er mit seinem schwarzen Pickup-Audi, sein Traumauto, fährt er dagegen. Dann muss er sich noch rasch überwinden, dass er sich nicht provozieren lässt, weil ihn jemand eine fähige Sau nennt.
Genau, der Bassist von den Red Hot Chili Peppers.
Genau, wie heisst der Film? Das ist ein doofer Name. Ins Niesel, irgendein ganz komischer Name hat er im Film.
Ist Needles.
Needles, genau. Mm. Okay,
ja, der ist auch schon im zweiten Teil vorgekommen, als böser Chef vom alten Marty McFly. Und der stellt sich heraus, dass die schon scheinbar zusammen in Schuhe waren im dritten. Und der wollte ihn herausfordern zum Autorennen. Und das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das war ja der Grund, warum es der Marty im zweiten Teil als alter Mann kein Musiker ist, weil er dort eben auf das Autorennen eingestiegen ist und er von einem Rolls-Royce ist gebracht worden und wegen dem seine Hand verletzt hat und nicht mehr können Gitarre spielen.
Er ist kein Rockstar geworden
wegen dem. Weil er sich hat provozieren und das mit dem Provozieren ist ja auch so ein roter Faden durch die zwei letzten Filme, also durch das 2 und das 3, dass eben jedes Mal, wenn ihm jemand feige Soul sagt, dass er austickt und sich auf komische Sachen einlässt, eben unter anderem auch das Duell mit dem Tennant im dritten Teil. Und am Schluss hat er eben gleich irgendwie gecheckt, ja nein, ich muss mich nicht provozieren und fährt ja dann anstatt geradeaus mit dem Rennen mit, fährt ja dann rückwärts und so passiert dann der Unfall nicht.
Genau. Und dann kommt eben die Szene, wo sie quasi zurückgehen, wo der zerstörte DeLorean, wo noch ein paar so verfetzte Teile rumliegen. Und dort kommt dann quasi puff macht, beide fliegen mit dem Rücken retour am Boden, verletzen sich aber nicht. Ich denke mir immer, wenn ich so rückwärts würde auf einer Eisenbahnschiene mit dem Rücken auf den Boden fallen, hätte ich noch wahrscheinlich 8 Wochen Spitalaufenthalt.
Nein, sie fallen doch in Rasen.
Okay, sie sind in Rasen, nicht auf die Schiene.
Es schlägt von der Schiene weg, hinten auf den Rasen. Also so, wie ich sie erinnere. Ja.
Anyway, auf jeden Fall.
Auch das wäre auch nicht so eher suboptimal, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber eben, auf jeden Fall kommt dann die Zeitmaschine.
Dann kommt die neue Zeitmaschine aus Dampf. Das ist eine Loki, die fliegen kann. Also richtig Steampunk. Und das habe ich eben noch geil gefunden. Die ganze Loki an und für sich sieht eben schon recht cool aus. Und auch die Loki im Film. Aber ich finde halt so alte Locken super, aber das ist halt so persönlicher Geschmack. Aber der Schluss an und für sich so, schon ein bisschen ein Hollywood-Zuckerguss-Schluss, ehrlich gesagt.
Ja, es ist so ein bisschen die logische Entwicklung oder Weiterführung so ein bisschen zum Schluss vom ersten Teil. Dort hat man ja schon so ein bisschen Hollywood-mässig der Schluss irgendwie arrangiert gehabt, weil man denkt, das geht nicht mehr weiter. Und jetzt im dritten ist es dann noch an die Spitze getrieben, weil die Loki ja dann auch noch davon fliegt und so. Also dort dann noch weiterzumachen mit einem vierten Teil zum Beispiel oder so, wäre der auch ein bisschen schwierig geworden, habe ich das Gefühl.
Vor allem, wo will er hin? Der Ding fragt ihn, oder Marty fragt ihn am Schluss, ja, Doc, wo an ihn gehst? Der sagt, ja, also in Zukunft bin ich schon gesehen, in der Vergangenheit bin ich schon gesehen, ich gehe nicht mehr anders. Da habe ich gefragt, aber was denn eigentlich an? Was bleibt denn jetzt noch für?
Ja, du weißt ja nicht, was die Loki noch alles kann. Vielleicht kann er irgendwie andere Universen oder irgendwie auf dem Mond oder weiss ich was.
Und dann hat er beide Kinder dabei, der Schül und der Wehr. Ja. Und das ist auch so.
Wie gesagt, ich habe ja den dritten Teil ja immer nur bis zu dem Punkt gesehen, wo sie die Loki steigen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, es wäre mir fast lieber, wenn es bei dem wäre geblieben.
Ja, also der Schluss hat man sicher irgendwie. Aber eben, wie hat denn das Ding so denn aufhören? Also, ja.
Ja, man hätte ja irgendwie den Doc nochmal müssen bringen, dass er sich noch wirklich von Marty kann verabschieden und so. Also, gegen die Idee habe ich nichts, jetzt so ein bisschen die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, ja. Es hat mich so ein bisschen billige Notlösung gedünkt, weißt, weil man auch nicht gewusst hat, wie kann man es irgendwie sonst begründen, dass er jetzt aus dieser alten Zeit 1885 plötzlich die gleiche noch eine Zeitmaschine kann bauen und so. Es wird ja alles neu erklärt und so. Also, ja. kann man dem Film jetzt irgendwie auch verzeihen, weil ja, es ist jetzt halt einfach ein Abschluss und ich finde jetzt, er regt mich nicht auf, zumindest, muss ich ehrlich sagen. Er ist so ein bisschen, ja, okay, bö, aber er macht mich auch nicht hässig.
Nein, das schon nicht, aber es ist ein bisschen so, ich habe das Gefühl, es ist wieder so, sie haben irgendwie keinen Bock mehr gehabt oder keine Zeit mehr gehabt oder sind ein bisschen schreibfaul gewesen und das ist eben das, was mir im zweiten Teil eben ein bisschen aufgefallen ist, was man teilweise einfach so, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht so sorgfältig gemacht wie der erste Teil. Aber das ist im dritten Teil zum Glück nur noch an wenigen Stellen wirklich zu merken gewesen. Aber vielleicht haben sie sich halt auch ein bisschen übernommen, indem sie zwei Teile aufs Mal gemacht haben. Klar haben sie noch Zeit gehabt, die sind ja nicht gleichzeitig ins Kino gekommen, die beiden Filme.
Nein, ich glaube, gleich noch ein Jahr dazwischen gewesen, ja.
Haben sie doch noch ein Jahr Zeit gehabt, um irgendwie, um es fertig zu machen. Aber ja, einen Weg, vielleicht hat man sich doch mehr Zeit müssen lassen und ja, das ist vielleicht ja der Grund, warum es keinen vierten Teil gibt. Einer von den Gründen. Natürlich,
ja. Ja, da wären wir jetzt beim Thema, oder hast du noch etwas, oder wenn wir noch irgendwie abschließend noch schnell etwas zu diesen drei Filmen sagen. Also ich muss ehrlich sagen, du hast es ja schon gesagt, der erste Teil, den lobe ich auch in höchsten Tönen. Also den habe ich mindestens auch 800 Mal gesehen, so wie du. Und er ist, glaube ich, so ein bisschen absteigender, ja, echt auch, wie ich sie werte. Also der erste ist für mich wirklich der beste. Der zweite kommt bei mir dann an der zweiten Stelle und der dritte an der dritten Stelle. Jetzt anders als bei dir. Aber grosso modo muss ich sagen, ist es für mich gleich eine schöne Filmtrilogie, auch wenn die zwei Fortsetzungen von mir aus gesehen grosse Schwächen haben. Sie machen mich aber nicht, sie machen mich nicht hässig. Und eben, wie gesagt, ich kann den ersten Teil kann ich immer wieder schauen, ohne dass ich die beiden anderen muss schauen. Aber schlussendlich schaue ich die Trilogie gleich auch regelmässig immer wieder nacheinander.
Ja, also mir länger der erste und der dritte, aber ich bin auch ein bisschen halt noch Fan von Western-Filmen, von Cowboy-Filmen. Ich finde, der dritte hat auch noch seinen Reiz. Der erste ist ja sowieso, steht über allem und der zweite, ja, also den muss ich jetzt nicht regelmässig schauen, aber es ist okay. Wenn dann noch allenfalls der erste, wenn ich ganz viel Lust habe, der dritte.
Aber du hast jetzt nicht irgendwie bleibende Schäden davon gezogen, dass du jetzt alle drei nochmal schauen müssen.
Nein, auf keinen Fall. Es hat einen riesen Spass gemacht. Mhm. Die Woche nach dem Arbeiten immer heimkommen, ist schon darauf gefreut, so, jetzt. Wie geht es heute weiter? Naja, gut, das habe ich schon gewusst, aber ja, nein, es war eine Freude gewesen, die Filme zu schauen, auf jeden Fall. Also, ich schaue lieber noch 100-mal gern die Filme als auch noch 5 Minuten, wie heisst der, Transformers.
Jetzt haben wir ihn schon wieder erwähnt, Kopf. Gut, den Film nicht schauen.
Schlechte Filme.
Ja, also man kann auch von anderen, also weißt, apropos schlechte Filme, was ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die Trilogie, die ist unantastet geblieben, es gibt weder noch Fortsetzung, es gibt kein Reboot, es hat zwar noch so eine Zeichentrickserie gegeben in den 90er Jahren, aber die macht jetzt das Filmvergnügen von Back to the Future auch nicht kaputt. Ich weiß nicht, hast du die mal gesehen?
Nein.
Ja, die als Kind mal gesehen, die ist irgendwie auf SRF gelaufen, dann zumal auf Nickelodeon. Also, ich habe jetzt nicht schlimm gefunden, aber ist jetzt auch nicht das Meisterwerk. Und ja, eben, der vierte Teil, wo es ja bei ganz vielen Filmen gegeben hat, noch irgendwie Jahrzehnte später. Also, da rede ich zum Beispiel von Indiana Jones, von Matrix, von Fluch der Karibik, jetzt nicht unbedingt, die haben nicht Jahrzehnte gewartet. Aber echt so die späten Fortsetzungen, wo eigentlich alle für mich so ein bisschen ungedürre sind. Wo mir dann so ein bisschen, vor allem auch die vorderen Filme fast ein bisschen kaputt gemacht haben. Und das hat man jetzt hier bei dieser Trilogie natürlich nicht. Und das finde ich eigentlich noch schön. Von mir aus gesehen könnte das auch so bleiben.
Ja, von mir aus auch. Es muss nicht unbedingt ein vierter geben. Ich glaube auch, die Leute dahinter, die das Recht haben, hinter dem Film Back to the Future, ich glaube, die sehen das ähnlich. Man, sonst hat es ja wahrscheinlich schon lange eine Fortsetzung gegeben mit, nehmen wir jetzt mal an, mit neuen Schauspielern, nehmen wir das durch Michael J. Fox, so einen Film könnte stemmen, aus bekannten Gründen. Und ja. Ich meine, der Schauspieler vom Dr. Christopher Lloyd ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, der ist, glaube ich, auch schon 80 sogar. Oder neu.
Der ist schon ein alter Kollege, genau. Aber ich habe mir vor allem mal Gedanken gemacht, wenn man die müsste neu verfilmen, den Film, dann hätte ich im Fall noch zwei interessante Vorschläge, wenn man könnte nehmen.
Wolltest du das hier einfach erzählen? Weißt du, ich lasse dir vielleicht die Idee und erwähne die gar nicht.
Ah ja, dort können sie ein Post-Check-Konto durchgeben, dann können sie mit den Millen schon überjucken für die Idee. Nein, schau jetzt. Ich weiss, vielleicht ein bisschen umstrittene Idee, aber wenn es denn schon muss sein, ich sage nicht, ich wollte den vierten Teil, aber wenn es denn muss sein, dass es einen vierten gibt, dann ist es mit den richtigen Schauspielern. Da hätte ich gedacht, der Biff, der Bösewicht, das kann für mich, nein, es kann nicht um einen sein, aber ich würde in dieser Rolle den Tom Hardy sehen.
Ja, das ist jetzt so lustig. Du hast ja, bevor wir angefangen aufnehmen, hast du mir schon gesagt, du hättest dir Gedanken gemacht zum vierten Teil. Und dann hast du den Biff angesprochen. Und mir ist wirklich, also das ist jetzt nicht gelogen. Ich habe wirklich gerade als erstes daran gedacht, dass du wahrscheinlich den Tom Hardy sagst.
Und als Marty McFly, der andere Tom. Kommst du aufwählen, als
ich Tom Holland.
Natürlich.
Ja.
Das ist für mich der Marty McFly 2022. Mit Doc Brown habe ich niemanden gefunden, noch in einer keine wirklich überzeugende Idee gehabt. Aber vielleicht hast du da noch eine Idee.
Dann müsste jetzt geht's so schnell spontan. Ich habe jetzt fast zuerst an Benedict Cumberbatch gedacht, aber nein, weil der hat ja mit Tom Holland schon im letzten Spider-Man zu tun gehabt. Ja, wer wäre ein guter Doc Brown? Noch so ein bisschen durchgeknallt, der eher so ein bisschen.
Wie heisst so der Ältere, der beim Spider-Man mitmacht, im Neuesten?
Oh, der Alfred Molina.
Nein, der andere.
Ah, der Willem Dafoe.
Genau.
Ja, das könnte noch lustig sein.
Das könnte
noch
lustig werden.
Ja, ja, gute. Und so storymässig, hast du dir da Gedanken gemacht?
Ich würde ein völliges Reboot machen. Nein, ich würde es so machen, Jahre später, oder? Ich meine, es ist 85, was haben wir, 2022? Das sind mehr als 40 Jahre her, oder?
Ja.
Ein verrückter Wissenschaftler findet per Zufall heraus, dass es offenbar vor 40 Jahren einen Mensch gegeben hat, der Zeitreisen unternommen hat. Er findet ein altes Bild, wo man zwei Männer drauf sieht, vor dieser Uhr in Hill Valley,
ja,
bevor sie aufgehängt worden ist. Und er recherchiert und findet aus, das ist ein gewisser Marty McFly gewesen und ein gewisser Doc Brown. Er geht recherchieren und findet aus, der Marty McFly, der wohnt immer noch. Da hat ein Sohn, das ist der Tom Holland. Und entwickelt sich die Geschichte, oder? Und der neue Professor wird dann quasi der Doc Brown Nummer 2. Der echte Doc ist ja, der ist schon in 1885, der ist schwer zu greifen und der findet Notizen noch raus, oder? Findet auch irgendwelche Bruchstücke noch vom alten DeLorean. Man hat die Trümmerteile irgendwie aufgehalten, weil man gefunden hat, das sieht komisch aus, was ist das? Kann der Fluxkondensator nachbauen und baut so eine neue Zeitmaschine. Und beim Biff weiss ich noch nicht, habe ich noch nicht eingebaut. Der Biff, ja, muss man eigentlich erklären, und der plötzlich anders aussieht. Oder vielleicht ist der Sohn vom Biff.
Du kannst echt sagen, er macht das Gleiche wie in den vorderen Filmen und dann wären wir bei gleicher Story wie Ghostbusters Afterlife.
Ja, ungefähr.
Das ist jetzt ein bisschen fies, ich weiss. Aber
ungefähr. Es hat
mich jetzt gerade ein bisschen an das erinnert. Aber ich muss sagen...
Aber es sind keine Kinder, es sind
ja, erwachsen. Stimmt, ja, das macht den Unterschied. Ja, das ist klar. Nein, also ja, ich muss sagen, ja, nicht ein schlechter Vorschlag. Aber ich kann alle beruhigen, was ich schon Sorgen mache. Es wird wahrscheinlich keine Back to the Future Fortsetzung oder Remake oder Reboot geben, weil da habe ich noch einen Artikel gefunden auf der Seite filmfutter.com aus dem Oktober 2020 und da hat sich der Bob Gale zitieren, warum er und der Robert Zemeckis schauen, dass es nie zu einer Fortsetzung oder einem Remake oder einem Reboot wird kommen. Ich zitiere, aha, auf Berndeutsch übersetzt. Wir haben die komplette Geschichte, die Trilogie erzählt. Wenn wir einen weiteren Film machen würden, hätten wir den Michael J. Fox, der 60 ist und Parkinson hat. Wollen wir den Marty McFly in diesem Alter sehen mit Parkinson oder haben wir ihn mit 50 wollen sehen mit Parkinson? Ich glaube nicht. Und man will Back to the Future auch nicht ohne Michael J. Fox gesehen. Wir haben jahrelang gäng wieder Fortsetzungen gesehen von Filmen, die wir uns gewünscht hätten. Wir hätten sie gar nie gesehen. Wir wollen nicht zu den Leuten gehören, die einen Film machen, um die Kuh noch weiter zu melken. Wir treiben unsere Kinder nicht in die Prostitution. Ja, und zu guter Letzt hat er sich noch gesagt, wir haben eine Abmachung mit dem Steven Spielberg und Amblin Entertainment, das ist die Produktionsfirma von Steven Spielberg, dass es nie einen neuen Back to the Future Film wird geben, ohne unser Sagen oder unsere Beteiligung. Voilà.
Das gilt genau so lange, wie die beiden Herren noch am Leben sind.
Das wäre genau so noch die Frage, die ich da unten dran noch hergeschrieben habe. Was ist denn, wenn die alle nicht mehr da sind?
Dann kommen die Erben, man winkt bei den Erben mal kurz mit dem grossen Scheck.
Ja, aber genau, da habe ich auch Angst. Aber ich hoffe echt, dass wir zwei das nicht mehr werden müssen miterleben.
Vielleicht gibt es dann die weibliche Version, weißt du? Zurück in die Zukunft mit Frauen.
Mit Martha McFly. Und
mit seiner Tochter. Er hat ja eine Tochter im zweiten Teil.
Das stimmt, ja, genau. Ja. Ja, ja. Nein, aber wir haben ja eigentlich schon eine inoffizielle Fortsetzung bekommen. 2015 haben Christopher Lloyd und der Michael J. Fox eine kleine Reunion gemacht beim Jimmy Kimmel in der Talkshow. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Natürlich.
Da, das ist schon noch ein kleines Tonbeispiel und das gibt mir Gelegenheit, nochmal zu bisseln, weil ich bin schon wieder nachher. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, machen wir eine Pause. Also, wir hören den Ton und sind dann wieder da.
Also.
Doc, Doc, where are we? According to my calculations, this is the year 2015, Marty. The future.
Whoa, 2015, that's heavy. All these people I just got here in their flying cars.
No, you know what? We never figured out flying cars, actually. We never did figure that out.
Oh, huh.
Who are you?
I'm sorry. My name is Jimmy Kimmel. You time traveled into the middle of my talk show.
You have a talk show?
People watching us on TV right now?
Yeah, people are. Let me just clarify. People are watching us on TV right now, although honestly, most people will probably watch us on their phones on the toilet tomorrow.
That's gross.
It's better than it sounds.
Ja, aber das wäre ja schon fast eine inoffizielle Fortsetzung gewesen. Eine andere, die ich euch auch empfehlen kann, ist das Computerspiel. Seht man noch Computerspiel? Das ist auch ein bisschen altbacken. Das Game Zurück in die Zukunft von Telltale aus dem 2010.
I'm telling you, this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months, and I happen to know...
Well, you know him better than I do, son. But the bank is within its rights to sell off his stuff.
Doc, where are you?
Das erzählt eine sehr schöne Geschichte, die man eben auch selber spielen kann. Ich habe das leider nie selber gespielt, und jetzt muss ich mich hier gerade outen. Ich habe ein YouTube-Video geschaut und quasi jemandem dabei zugeschaut, wie man das Spiel durchspielt. So ein grosser Fan bin ich, und das geht relativ lang, aber... von der Geschichte her wirklich super. Und darum brauche ich eigentlich gar keinen vierten Zurück in die Zukunft-Film.
Und dann gibt es ja noch die Trickfilmserie Rick and Morty, oder? Da wird ja gesagt, das sei quasi eine abgewandelte Version von Zurück in die Zukunft.
Das stimmt, ja. Ich habe mal angefangen, ich bin dort nie so warm geworden.
Ich eben auch nicht.
Ah, also.
Vielleicht einer von deinen Hörern, der das geschaut hat und das kann beurteilen, ob das wirklich so ist. Ich habe das nur gerüchteweise gehört, dass sie scheint so eben angelehnt an die beiden Figuren, an Doc und an Marty.
Ja, das ist ziemlich offensichtlich, ja. Aber eben, ja, zu wenig gesehen, für das können zu sagen. Aber eben, wie gesagt, schreibt uns auf spätzünder.ch, könnt ihr in die Kommentare hineinschreiben, ob ihr es gesehen habt und ob wir das wirklich noch nachholen müssen. Irgendwann ist. Mark, wir haben jetzt lange geredet, aber es gibt gleich noch zwei, drei Punkte, die wir jetzt rausgelassen haben, die ich noch gerne nachholen wollte, quasi als Bonusmaterial, wenn du noch machst.
Ja, leg los.
Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir doch ins Bonusmaterial. Sind wir zurück? Ja, wir sind zurück im Bonusmaterial. Nein, wir haben jetzt über die drei Filme geredet, sehr intensiv. Es hat mir sehr Freude gemacht. Ich habe wirklich zum Teil ein bisschen feuchte Augen gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil da ganz viele Kindheitserinnerungen dabei sind. Aber darum wollen wir uns noch ein bisschen mehr feuchte Augen machen, indem dass wir jetzt noch über unsere Lieblingsszenen und unsere Lieblingsfiguren reden. Das haben wir jetzt leider ein bisschen übersprungen, aber das würde ich jetzt gerne noch nachholen, weil das mich jetzt gleich auch noch würde interessieren, du als grosser Back to the Future Fan. Gerade beim ersten Teil, wenn wir gerade mit der Szene anfangen, was ist deine Lieblingsszene aus Back to the Future?
Als grosser Musikfan kann es natürlich nur Szenen sein, wo du Marty McFly bei der Verzauberung unter dem See tanzt, oder wie heisst das genau? Bei dem, wo der Marty McFly bei dieser Party auf der Bühne steht und dann dort quasi losrocken tut.
Mhm. Genau, wir können jetzt das leider nicht abspielen, weil wir die Rechnung nicht haben, aber geht den Song doch los auf Spotify oder wo irgend ihr eure Musik bezieht. Gibt es sogar Johnny B. Goode, Marty McFly, wenn ihr das eingebt. der findet ihr diesen Song wirklich eine grandiose Interpretation. Und auch sein Zitat am Schluss, wo ja alle still, oder im Publikum gar nicht genau checken, was das jetzt hat soll, weil dort noch das Jimi Hendrix Solo hinten nachklebt. Ja, sein Kommentar ist nicht der hier.
Tja, ich schätze, ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahren da voll drauf ab.
Wunderbar.
Grossartig.
Dann kommen wir sonst zu meiner Lieblingsszene. Und,
genau.
Da haben wir recht lange Gedanken gemacht, aber was mir am ersten Teil so schön dünkt, oder eigentlich durch all die drei Teile, die Freundschaft zwischen Marty und dem Doc, die ja auch ein bisschen, sag jetzt mal, ein bisschen speziell ist. Ich meine, Marty ist ein 17-jähriger Teenager, der Doc ist auch so, wie alt ist er? So Mitte 50 oder so. Und dass die zusammen Freundschaft pflegen, das habe ich immer sehr schön gefunden, auch jetzt durch das, dass ich jetzt auch, oder beziehungsweise ich habe also das Gefühl, dass man irgendwie so in seinen 20er, fährt man ja das Alter so ein bisschen anfangen, ja, das Alter nicht mehr so einen Stellenwert wie vielleicht früher, weil mit 16 sagst du, ja, was wollte ich mit einem 40-Jährigen befreundet sein oder so. Und so anfangs 20 dann hast du gemerkt, ja, nein, ich habe jetzt auch Freunde, die schon über 40 sind und so. Ich spiele jetzt da auf niemand konkret Sachen.
Ich weiss gar nicht, was du meinst.
Nein, und darum habe ich das immer schön gefunden. Und eine Szene, die widerspiegelt das für mich am besten jetzt gerade im ersten Back to the Future. Und zwar dort, wo der Doc und der Marty im 55 sich noch das letzte Mal gesehen, bevor der Marty dann ins 85 reist.
Wir sehen uns in etwa 30 Jahren.
Ich hoffe es.
Mach dir keine Sorgen. Solange du dieses Kabel mit dem Kontakthaken bei einer Geschwindigkeit von 140 in dem Moment, in dem der Blitz in die Uhr einschlägt, berührst, kann nichts mehr passieren.
Ja, der Marty umarmt dort den Doc noch so. Und der Doc ist ja zuerst so ein bisschen perplex, weil das auch ein bisschen schräg findet. Aber dort eben er, so wie die Freundschaft jetzt zu dem alten oder zu dem früheren Doc, den er ja vorher noch nicht kennt hat, irgendwie sich so festigt. Und das finde ich so einen schönen Moment.
Ja, überhaupt die Freundschaft zwischen den beiden. Wunderbar, oder? Schön mit anzuschauen. Das ist ein toller Moment. Vor allem dann mit dieser grossartigen Musik. Muss man, glaube ich, auch nochmal erwähnen.
Genau, unbedingt.
Großartige,
stimmt, ja.
Filmmusik vom... Ich habe im Vorgespräch ja einen Fehler gemacht. Ich habe das mit John Williams zugesprochen.
Jetzt hättest du doch das nicht noch müssen sagen, Mark.
Ja, wir sind transparent.
Ja, das stimmt. Das macht dich auch wieder sympathisch, ja.
Weil das ist für mich einfach in einer... Das zeigt nur die Qualität von dem Soundtrack. Das ist für mich in einer Reihe mit anderen Soundtracks wie Indiana Jones oder Star Wars oder was auch immer der John Williams da noch gemacht hat, Jurassic Park. Das fällt für mich nicht ab. Das ist für mich in einer Reihe der grossartige Soundtrack von Alan Silvestri. Ich weiß.
Mhm. Und ich muss sagen, die du jetzt noch genannt hast, die Beispiele, bei denen komme ich auch nicht Hühnerhaut über, wenn ich sie höre. Aber wenn ich die Melodie von Back to the Future höre, da geht es mir jedes Mal so richtig schön, also auf eine gute Art, kalter Rücken ab.
Absolut.
Ja, was man auch nicht darf vergessen, ist sonst, also der Score von Alan Silvestri natürlich, aber auch der Soundtrack sonst in diesem Film. Es hat ja ganz viele Songs drin von Huey Lewis and the News und von Eric Clapton jetzt noch einen Track drauf, dann, der Mr. Sandman, finde ich auch ganz einen coolen Song. Und dann der, wie heißt der jetzt, der Marvin Berry and the Starlights, ist glaube ich, die auf der Bühne. Von denen, die müssen mal den Soundtrack hören von Back to the Future, den findet ihr sicher auf Spotify. Dort sind all die fiktiven Bands und so, sie könnt ihr dort auch hören. Fiktive Bands sind zum Beispiel der Eric Clapton.
Das Geile ist ja, der Huey Lewis ist ja dann in dieser Jury, die die Band von Marty McFly bewertet, im ersten Teil.
Genau.
Und der Marty spielt quasi ein Lied von Huey Lewis. Mhm. Und der Huey Lewis steht dann auf und sagt, ja, ist gut, man hat genug gehört, it's too loud, too loud.
Was man noch muss sagen, es ist ja nicht irgendein Song von Huey Lewis, sondern sogar der Titelsong von diesem Film eigentlich, Power of Love.
Genau.
Und da kommen wir jetzt zu meinem Hasscharakter aus diesem Film. Es ist nämlich der.
Das reicht, das genügt uns, Leute. Ich fürchte, Sie sind einer Spur zu laut. Die Nächsten, bitte.
Ich finde ihn grandios natürlich, aber ich hasse die Figur. Der Spiesser, sagt denen, sie sind zu laut. Dabei hätte ich doch das Lied noch gern bis am Schluss gelassen, Mann. Das ist jetzt natürlich Hasscharakter mit Augenzwinkern, aber.
Ja, klar.
Hast du einen Hasscharakter? Aus dem ersten Back to the Future.
Ja, es ist der Schulrektor Strickland. Das ist für mich der schlechteste Pädagog von der Weltgeschichte, von der Filmgeschichte. wo einem Schüler sagt, du bist ein Null, dein Vater ist schon ein Null gewesen und kein McFly hat jemals schon irgendetwas Gutes gemacht für die Schule. Und auch wie er die Busse verteilt, man hat damals fast das Gefühl, er hat einen heimlichen kleinen Orgasmus, wenn er quasi kann irgendwie eine Strophe verteilen an seine Schülerinnen und seine Schüler. Und im zweiten Teil, ja, taucht ja nochmal kurz auf. Im dritten Teil ist ja dann auch, also ein Vorfahren von ihm, ist ja dann dort auch quasi ein bisschen so der Aufpasser, oder?
Wo ja,
dann,
genau, der Sheriff. Der Sheriff also sein Vorfahren, ja.
Aber da denke ich mir eigentlich auch ein sehr lausiger Sheriff, weil er kann dann den Biff schlussendlich auch nicht aufhalten. Also, ja, also, und sagt ja seinem Sohn dann im dritten Teil, Disziplin ist das Wichtigste, denke immer da, Disziplin, ja, ist gut, Vater, ich merke muss. Also das ist für mich eine von den Hassfiguren, im ersten Teil vor allem, ja, du Strickland.
Weißt du, was mich dort immer noch gefragt im dritten, sollte das der junge Strickland sein, dort der Sohn?
Das haben mich auch gefragt.
Das geht aber gar nicht auf, da müssen ja irgendwie Hunderte sein. Aber irgendwie geht es auch sonst nicht auf, wenn es der Sohn wäre von dem, der Vater wäre vom Strickland in den 80er. Irgendwie geht das rechnerisch alles nicht auf, aber ist ja gleich. Da muss man auch echt drüber hinweg schauen. Aber hassest du den, also den Charakter oder ist weißt, so eine, also du hassest ihn, weil du ihn eigentlich auch gut findest, wie er es macht? Also als Figur.
Nein, ich finde, er macht das nicht. Also, der ist ja völlig am falschen Ort. Wenn der Kinder so hasst, dann soll er etwas anderes machen. Soll ins Militär gehen. Es ist so, das ist das typische, ich weiss nicht, das typische 80er-Jahr pädagogische, so, weißt du, so, dass das Reagan-Präsidentschaftsgehabe irgendwie so.
Gut, das hat er ja in den 50er auch schon gehabt, gell? Das ist der einzige Charakter, der sich. Oh nein, gut, das haben sich eigentlich alle nicht wirklich weiterentwickelt, wenn man so schaut.
Das ist ja auch ein bisschen schlimm an dieser Figur. 30 Jahre sind sie kein bisschen anders.
Ja, das ist so, stimmt, ja. Ja, gut, da reden wir jetzt gescheiter nicht drüber.
Nein, lieber nicht.
Ja. Ja, Hasscharakter. Haben wir Lieblingscharakter im Teil 1?
Ah, haben das noch nicht gesagt? Nein, noch nicht gesagt.
Nein, wir haben jetzt mit Hass angefangen und darum hören wir jetzt mit dem Positiven auf. Haben wir in dem Film drin, ja.
Das ist schwierig. Das ist wechselt von Tag zu Tag zwischen Marty und dem Doc.
Ja. Ich muss sagen, bei mir ist im ersten Teil.
Nächsten Samstagabend schicken wir dich zurück in die Zukunft!
Ganz klar, der Doc. Weil dort von mir aus gesehen, im ersten Teil kommt er für mich so zur Geltung, wie ich ihn am liebsten habe in dieser ganzen Reihe. Weil er so durchgeknallt ist und so irgendwie so auf eine Art weltfremd. Und echt so wie der Christopher Lloyd das darstellt, sei es jetzt, wenn er älter ist oder jünger, ich finde, das passt einfach perfekt. Wo ich finde, jetzt in den anderen Teilen für mich nicht mehr so hergebracht wie im ersten.
Und er ist wirklich völlig, also er würde ja alles seinem Ziel unterordnen, die Maschine zu erfinden. Oder? Er tut sich ja sogar mit libyschen Terroristen ins Boot setzen.
Eben so einen kranken Sieg.
Im Prinzip ist ja das Beihilfe zum Terrorismus, was er macht, oder? Und dann auch der andere als verrückt bezeichnen. Ja, der alte Bauer Peabody hat da mal hat eine verrückte Idee gehabt, hat wollen Fichten züchten. Okay, das ist verrückt. Ja. Okay.
Aber irgendwelches atomfähiges, waffenfähiges Plutonium organisieren, das ist da überhaupt nicht crazy. Ja, ja.
Die Zeitmaschine bauen, nein, das ist ganz normal.
Nein, ich glaub,
das ist ein toller Charakter, ja.
Ja. Ich glaube, der Doc ist auch der Grund, warum sie die Fortsetzungen weniger gut finden. Weil für mich er einfach im ersten Teil einfach so, wirklich so gut eingefangen ist, was mir auch dünkt, dass er in der Fortsetzung eben nicht mehr, für mich auf jeden Fall, nicht mehr genau so überkommt. Aber ja. Ja gut, wenn wir noch die anderen zwei Filme noch abhandeln. Wir haben noch den zweiten Teil. Szene, hast du da irgendetwas, was dir besonders gefällt?
Ja, ich muss sagen, am Schluss die Tunnelverfolgungsszene, die finde ich gut. Aber die ist, glaube ich, schon 55 dann wieder. Ja. Wo du Marty ja im Biff will du Almanach klauen und dann sind sie im Tunnel und dann dreht sich wieder Spieß um, dann muss plötzlich der Marty vor dem Biff flüchten, weil er mit dem Hoverboard, über das haben wir auch noch nicht groß geredet, das großartige Hoverboard, er muss ja dann quasi auf dem Hoverboard vor ihm flüchten und er schafft es dann nur, weil der Doc dann mit dem DeLorean kommt, mit dem Fliegenden. Genau, übrigens, warum kann der im dritten Teil eigentlich nicht mehr fliegen, habe ich mich gefragt.
Das haben sie nur erklärt im Fall. Irgendwie ist durch einen Blitzschlag ist irgendwie der Flugmodus, oder wie man dem sagt, ist irgendwie kaputt gegangen. Das ist noch eine Dialogszene mit dem, zwischen dem Doc und dem Marty. Ja, ja.
Da habe ich vielleicht gerade geschlafen, als ich das besprochen habe.
Gut, du hast noch auf Englisch geschaut. Vielleicht hast du es echt nicht verstanden.
Das kann sein. Nein, die Szene im Tunnel, das ist für mich, also, ist für mich die beste Szene. Ich hoffe, wir am ersten Teil an, an das Original von der Spannung her.
Ja, ich muss jetzt hier die Szene aufgreifen, die du eigentlich am liebsten schon im ersten Teil gesehen hast. Und zwar ist das für mich die Schlussszene, wo der Marty schon wieder zurückgereist. Und dann kommt der andere Marty, kommt Säckl und sagt, Doc, 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 was machst du wieder hier? Und er so, ja, ich bin zurück aus der Zukunft. Und er,
großer Gott!
Und dann geht er in Ohnmacht. Das ist echt schade, dass das meine Lieblingsszene ist aus dem Film. Aber ich finde dort... Das finde ich so geil, wenn der Marty dort nicht plötzlich so um die Ecke kommt, kann zäckeln und der Doc das Gefühl hat, ja, er hat jetzt alles erledigt und dann geht es echt weiter.
Und die Musik ändert auch plötzlich.
Ja.
Oder zuerst ist es so Jubelmusik,
wir genau, so harmonisch.
Und dann kommt wieder die Dün-Dün-Dün-Dün-Musik. Dann siehst du den Marty im Hintergrund, er ist sich dann am Freuen, so, gut, ja, super. Und der Marty kommt schon zu reden, Doc, Doc, Doc. Ja, nein, ist eine geile Szene. Eben, ich hätte das für mich der perfekte Abschluss gesehen vom ersten Teil.
Ja. Ja, ich sehe langsam ein Mensch. Charaktere im zweiten Teil, gibt es da etwas, was für dich raussticht, also positiv? Oder wollen wir wieder mit dem Negativen anfangen?
Wir fangen, glaube ich, lieber mit dem Negativen
an. Also, ist gut. Hau raus.
Die Eltern von Marty McFly.
Das ist schon angetönt, ja.
Das ist ganz, ganz schlimm. Das finde ich ganz, ganz übel. Eben, habe ich schon gesagt. Habe ich schon begründet. Und du?
Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, mir, der Marty Jr. habe ich mir aufgeschrieben. Der ist mir nur auf die Nerven gegangen. Ja. Das ist so einer, weißt du, so ein Typ, der schaut nur für seinen Vorteil und wenn ein bisschen Zugzwang kommt, dann macht er bei allem mit, wo er irgendwie dazu gezwungen wird. Und darum ist das ein bisschen mein Hasscharakter. Echt so, also wirklich vom Charakter her, wo der Typ hat, ist echt so, nee. So einen Menschen möchte ich nicht unbedingt in meinem Umfeld haben. Kommen wir zu den Lieblingscharakteren.
Uiuiui, schwierig im zweiten Teil. Sonst
fange ich an, wenn du noch musst überlegen. Ja. Für mich ist im zweiten Teil wirklich der Biff der stärkste Charakter. Weil der in drei verschiedenen Altersklassen, sagt man Altersklasse, ja, oder Altersabschnitt eigentlich genau, echt so perfekt das überbringt. Wir haben es ja schon diskutiert, wie gut es der Thomas F. Wilson die verschiedenen Biffs und auch Nachfahren und Vorfahren irgendwie auf die Leinwand gebracht hat. Und im zweiten Teil, ich meine eben, er ist der alte Biff, er ist der Griff, er ist der junge Biff und er ist noch der Biff aus dem 85, wo er ja eben der Trump eigentlich nachher spielt, der wirklich so ein ganz grusiger Charakter ist. Und wie, ich meine, der spielt vier verschiedene Figuren, sozusagen, in diesem Film.
Ja.
Und er bringt eigentlich jede überzeugend rüber, auch wenn der alte so ein bisschen trottelig rüberkommt und so, aber sonst, ja, der Junge eigentlich auch.
Das sind aber, alle ein bisschen trottelig.
Aber ich finde, dort bringt er das Bullyhaft einfach noch so richtig, treibt es an die Spitze und darum ist das für mich so ein bisschen der Charakter, den ich am liebsten hatte in diesem Film.
Ja, kann mich eigentlich anschliessen. Also, wenn ich darüber nachdenke, aber ich würde es einschränken auf einen 85er Biff. Der ist wirklich, das ist eine ganz starke Performance und ein richtig schön gemeiner Bösewicht, der von nichts zurückschreckt. Er schlägt Frauen, er schlägt, er ist sogar bereit, seinen Stiefsohn zu töten. Er ist zu allem bereit irgendwie und, ja, hat ja absolute Macht und ist ein richtig fieses A-Punktloch. Also richtig, also jetzt nicht, ich will nicht sagen, dass ich die Charakterzüge positiv bewerte, sondern einfach, dass es wirklich super dargestellt ist und dass es wirklich eine rausstechende Darstellung ist in diesem Film.
Ja, was man auch nicht vergessen darf, ist so die Entwicklung von dieser Figur. Weißt, die macht dir ja irgendwie auch überzeugend. Du kaufst ihm ab, dass er, weißt du, so der Unterwürfig im 85 am Anfang ist, wo er so ein bisschen der grumpy old man wird, der sich immer unterordnen musste und dann so ein bisschen das aber gleich irgendwie, weißt du, so unterwürfig und er auch die Entwicklung zwischen dem 55er und dem 85er Biff, wie er dann in dieser alternativen Realität ist, weißt du, dass so einer zu dem wird, auch nachvollziehbar ist. Also, finde ich bei dem, also jetzt geht in dem Film recht überzeugend, dass die Figur irgendwie den Wandel macht, so wie sie es macht.
Mhm.
Gut. Dann hatten wir noch den dritten. Lieblingsszene im dritten Film.
Ja, aber die Lok in die Schlucht runtergeht, das ja, ist gut, ja echt geil.
Ich glaube, bei mir ist Punkt. Das Duell zwischen Marty und dem Zeig Griff, würde ich sagen. Mad Dog.
Mad Dog. Und da muss ihn ja x-mal, also es ist eigentlich eine recht brutale Szene, der Marty muss ihn ja x-mal irgendwie schlagen, damit er endlich K.O. geht.
Ja, und noch mit einem hohen Ofentür, also weißt
du. Ja, genau.
Ohne, dass er einen Zahn verliert.
Aber er lässt das Ofentörli eben nach dem ersten Mal reinschlagen, schon wieder, schon fallen. Und das habe ich dann gefragt, ja, halt das doch, das ist doch gut. Das ist schon effiziente Arbeit, oder?
Ja gut, der hat auch mit seinen Füßen überzeugen in dem Fall.
Er ist ja schliesslich kein Chicken, oder?
Das stimmt. ja, nochmal Hassfigur.
Oh, im dritten Teil.
Ja, sonst fange ich wieder an.
Du musst studieren, ja, hast, ja.
Das ist gut, weil bei mir ist definitiv der Doc im dritten, weil ich halt einfach mit dieser Liebesgeschichte einfach nicht zu Schlag komme. Aber das ist ein bisschen mein Problem wahrscheinlich. Also ich kaufe ihm das wie nicht ab. Die Charakterentwicklung auf eine Art. Also klar, eben, du hast es ja schon gesagt, wenn man sich verliebt, dann passieren andere Sachen mit ihm und so, aber dass er... Ja, ich bin echt da nie warm geworden mit dem Ganzen und ich habe es einfach nie überzeugt gefunden. Und darum ist er für mich im dritten Teil einfach die schwächste Figur.
Also meine Hassfiguren im letzten Teil sind die beiden Kinder vom Doc. Die hat es so überflüssig, die hat es nicht gebraucht und die stehen dort wie Falschgeld. Also das ist also...
Da muss ich applaudieren, das stimmt. Ja, die habe ich gar nicht gedacht. Ja, das stimmt. Die sind wirklich nur so als Gimmick noch schnell reingeworfen am Schluss.
Und Reintgof macht die ganze Zeit schon komische Faxen. Ich denke, hat das Kind irgendwie Probleme irgendwie... Er macht die ganze Zeit so komische... Man muss ja mal die Szene mal beobachten. Ja,
das Linke, gell? Im Bild. Yeah. Der macht im Fall so eine komische Geste mit der Hang, wo so ein bisschen,
genau.
Wo man nicht so genau weiss, was das eigentlich soll.
Und hat auch im Ding so Zuckungen, im Gut, kann er vielleicht nichts dafür, also will nichts für das irgendwie am Pranger stellen, aber es ist einfach, die wirken einfach komisch und deplatziert und plötzlich haben die zwei Kinder und die heißen Schül und Wern, das ist einfach auch ein bisschen zu viel.
Das stimmt, ja, das hätte jetzt nicht müssen sein.
Wirklich nicht. Was haben wir noch? Lieblingsfigur?
He? Jetzt haben wir noch, jetzt können wir noch mit der Lieblingsfigur aufhören.
Boah.
Schwierig, gell? Also, sonst fange ich wieder an. Wieder mal. Für mich ist im dritten Teil wirklich der Marty meine Lieblingsfigur. Einfach schon rein durch... Also der Marty ist ja durch alle Filme durch, du hast es so schon angesprochen gehabt, am Anfang, wo er seinen Eltern helfen im ersten Teil. Im zweiten Teil... also er ist ja sehr... wie soll ich sagen... sehr nicht hilfsbedürftig, sondern er hat so ein bisschen das Helfergehen, wo es allen gut geht. Aber im dritten Teil gefällt es mir halt auch persönlich auch durch die Beziehung, die er zum Doc hat, dass er in 1885 zurückreist, weil er seinen Freund oder seinen Freund retten will, dass er das auf sich nimmt und er noch in dieser ganzen Geschichte noch die Entwicklung durchmacht, dass er eben lernt, hey Mann, ich lasse mich jetzt nicht provozieren, ich bin zu cool für das und am Schluss eben auch noch das auch noch beweist durch das, dass er sich nicht auf das Rennen einlässt und so, finde ich Marty in diesem Film einfach irgendwie so die Figur, die für mich charaktermässig einfach am meisten Entwicklung gemacht hat und irgendwie am Schluss so auch die sympathischste Figur ist für mich.
Mir ist statt der besten Figur nochmal eine Hassfigur in den Sinn gekommen.
Doppelter Hass gibt näher wieder positiv.
Und zwar, wo er doch am Anfang landet, doch auf der McFly-Farm von seinen Vorfahren, oder?
Mhm. Das Bebe ist die Hasscharakter, oder was?
Ja, Scheissbuschi. Nein. Die Frau dort. Was läuft mit der? Was willst du mit dem? Das ist ein Fremde. Und dann später noch, dann sind sie ja an dem Fest, dann kommt sie nochmal auf den Martin und sagt, ja, also ich hoffe, sie wissen, was sie machen. Und denken sie mal an ihre Zukunft. Ich so, hey, Alte, heb der Schlitten, oder? Also irgendwie, die hat da irgendwie, einen Tag lang gekämpft und hat schon das Gefühl gehabt, sie können ihm jetzt irgendwie da sagen, was er zu tun und zu machen hat. Also, das habe ich sehr, sehr komisch gefunden.
Ja, gut, das stimmt. Ja, die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber, hat natürlich etwas, ja.
Lieblingsfigur, ja, wahrscheinlich auch der Marty und der Doc, irgendwie zwischen ihnen beiden wird es entscheiden. Ich finde den Doc einfach noch, auch noch herzig, weißt du, wo er ein Liebeskummer hat, dann geht er in die Bar, go Whisky
ja,
stellen.
Also, ja, und sauft ihn nicht.
Dann sauft er nicht ja. Und dann sagt er, also komm, gehen! Und dann trinkt aus und der Bartender sagt, nein! Ja. Und der Bartender, wenn sie sagt, hey, denk dran, was am Unabhängigkeitstag mit dir passiert ist. Und so. Mhm. Einfach so. Es gibt schon mal recht witzige Szenen und er baut ja auch so eine völlig übertriebene Maschine, die am Schluss ein einziger Eiswürfel
rauskommt. Ja, genau, ja, der Kühlschrank. Ja,
der Kühlschrank quasi. Also, grossartig. Und immer, wenn er ganz gehetzt, muss der DeLorean verdecken, wenn irgendjemand in die Scheune kommt. Was er immer so lieb ist in allen drei Teilen, er baut ja immer so grosse Szenarien, um etwas ganz Einfaches zu erklären, baut er eine ganze Stadt.
Genau.
Miniaturformat auf. Und sagt, ja, Entschuldigung, es ist nicht maßstabsgetreu. Und das sagt der Martin, glaube ich, im dritten Teil, ja, ich weiss, es ist nicht maßstabsgetreu. Also wahrscheinlich ist es im dritten Teil halt auch wieder Doc. Und der Martin ist halt auch extrem cool im dritten Teil. Eben, du bist ein richtiges Teil, seine persönliche Entwicklung, die er durchmacht, wo ihm sicher zu einem besseren Mensch machen tut. Also ich kann mich da nicht so recht entscheiden zwischen ihnen zwei.
Ja, das ist ja gut, weil da kann ich noch ein Tonbeispiel, wo eigentlich das, was du gesagt hast, für die beiden Charaktere zu würdigen, auch noch entsprechend tut würdigen.
Hier hält mich nichts mehr.
Na schön, und deswegen müssen Sie mit mir mitkommen.
Wohin?
Zurück in die Zukunft.
Und wir sind jetzt auch in Zukunft angekommen, lieber Marc. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich genau 2,5 Stunden geredet über die wunderbare Back to the Future Trilogie. Wow, also ich muss sagen, es war intensiv, aber es hat sehr viel Spass gemacht. Ich bin froh, dass ich das mit dir zusammen machen konnte.
Die Freude war ganz auf meiner Seite. Ich bin froh, dass ich meine 18 Seiten Notizen unterbringen konnte in den letzten 2 Jahren.
Hast du alle Punkte können abhaken?
Im Großen und Ganzen, ja.
Das ist
ja.
Gut,
ja,
ja. Da bin ich froh. Ja, und nächster Vorschlag?
Ja, du hast noch ein paar Sachen auf der Platte. Ja. Ja. Ich weiss nicht, wie du zu Didi Hallervorden-Film stoßt zum Beispiel.
Da kenne ich mich gar nicht aus.
Ah, das wäre in dem Fall weniger etwas. Ja. Dann bin ich noch grosser Fan von Fletch, der Troublemaker.
Den habe ich übrigens, oder die bei, es sind ja 2 Filme, gell?
Genau.
Die habe ich dank dir überhaupt erst kennengelernt. Das war auch witzig, letztes Mal, als wir eine Ghostbusters-Folge aufgenommen haben, habe ich dann irgendwie Zufallswiedergabe bei meinem Spotify drin gehabt. Und dann hat es mir die Titelmelodie von Fletch hat's mir reingeholt. Das hat er ja, glaube ich, noch geschickt gehabt.
Ah, grossartig.
Aber über den könnten wir sehr gerne mal reden.
Blues Brothers bin ich auch immer dabei, bin ich ein riesen Fan davon.
Ja. Das wäre natürlich auch mal. Also eben, es wären noch Ideen rum. Big Lebowski, ja. Einer von meinen Lieblingsfilmen, ja.
Von Quentin Tarantino bin ich nicht so der Riesenexperte, aber habe ich auch, glaube ich, alle wesentlichen Filme gesehen. Voilà. Also es gäbe noch genug. Ich bin gerne wieder mal als Gast, ich sag's mal
ja,
so.
Ja, sehr gerne, im Fall. Also,
gerne wieder mal selber einladen.
Ja, also nein, musst gar nicht. Du bist ein sehr gern gehörter Gast hier. Es macht immer wieder Spass. Jetzt die zweite okay, Folge und die dritte, die wird ja auch noch länger vielleicht.
Kommt drauf an,
was für ein Thema das wir haben.
Genau.
Hey, aber merci und dann wünsche ich dir ganz viel Freude noch weiterhin mit allen Filmen, die du noch im Sinn hast zu schauen oder so. Und ja, wir hören uns gleich wieder.
Bis bald, Bodo. Vielen herzlichen Dank auch deinen Hörerinnen und Hörern, dass sie mich 2,5 Stunden ertragen haben. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ich würde so sagen, aber jetzt, Marc, jetzt müssen wir pressieren.
Gentlemen, entschuldigen Sie mich, aber mein Freund und ich müssen unseren Zug erwischen.